Herzlich willkommen zum Sneakpod. Das ist Folge 743 und auch heute setzen wir unsere Sommerwochen fort, nachdem wir von der letztwöchigen Rekordsendung wieder aus dem Koma erwacht sind. Sommerwochen bedeutet Gäste im Sneakpod und wir besprechen heute mit unserem Gast, dem Willems, ihr kennt ihn aus unseren Kommentaren, den Film Queenpins und deshalb begrüße ich den Willems, der heute hier den Kaufhausdetektiv gibt.
Hallo.
Und Christoph versucht, glaube ich, uns weiß zu machen, dass ein Postal Detective was Besseres ist als das FBI.
Mindestens genauso gut. Und Bob, du hast dich heute... Du hast gerade bewiesen, dass du der perfekte Mann bist, uns heute durch die Sendung zu führen, denn du hältst dich offensichtlich üblicherweise nicht an Regeln, denn sonst hättest du jetzt den Willems als letztes vorstellen müssen.
Genau. Immer gegen den Strom. Ja, den Willems stellen wir nach der Musik vor, würde ich sagen, und da sind wir jetzt. Willems, erzähl doch mal, die Hörer kennen dich ja so ein bisschen, wenn sie langjährige Hörer sind und das bist du ja auch, aus unseren Audiokommentaren, die du uns regelmäßig mal schickst und wie lange hörst du Sneakpod schon?
Oh, das ist schon eine schwierige Frage zum Anfang. Das habe ich auch mal probiert nachzuvollziehen, aber kann es gar nicht genau sagen, also... Seit 2008 oder 2009, kann das sein, theoretisch?
Das kann theoretisch sein, und es gibt es seit 2007.
Also ich habe 2000...
Kommt mir auch vor, ewig lang, also du bist eigentlich schon immer dabei in meiner Wahrnehmung.
Also ich war 2008 in den USA, habe mir damals den iPod gekauft und dann auch mit Podcast angefangen und ich vermute, dass ich relativ schnell auf euch gestoßen bin.
Du hast also schon so unfassbar viel von unserem Gelaber gehört und kennst uns besser als wir uns selbst. Und dann irgendwann angefangen, diese fantastischen Audiokommentare mit deinem Saarländer Dialekt zu schicken, was ich immer sehr gefeiert habe, wenn einer kam.
Ja, vermutlich werde ich gar nicht erkannt jetzt.
Ja. Meinst du, weil du so Hochdeutsch redest? Ja, könnte sein.
Ja, weil ich versuche.
Musst du dich immer sehr anstrengen, Hochdeutsch zu reden oder eher anstrengen, Saarländisch so richtig dick aufzutragen?
Nee, also Hochdeutsch ist definitiv schon meine erste Fremdsprache. Also
lass dich gehen. Nimm noch einen Schluck von deiner Droge oder dazu kommt
bestimmt. Nein, nein, das ist zu früh. Ein bisschen Ordnung muss hier schon sein.
Bisschen Ordnung, okay.
Dass die Ordnung von dir kommt, ist schon skurril.
Warum?
Wie gesagt, ich kenne euch schon lang.
Aber was hier diese Regeln angeht, da bin ich schon der drauf pocht.
Ja, das habe ich ja jetzt schon letzte Woche mit dem Monopoly-Spiel mit deinem Sohn gehört.
Genau.
Gott, diese Sendung letzte Woche, ey, meine Herren. Wir sind ein bisschen in der Länge
eskaliert, dass wir über Monopoly geredet haben.
Ich habe auch mit dem Schneiden ein bisschen länger gebraucht, wie man vielleicht gemerkt hat.
Ach. Der Stefan hat mich irgendwann gefragt, so, ey, sag mal, habt ihr eigentlich aufgenommen? Ich so, ja, aber es könnte ein bisschen länger dauern.
Ja, ich habe irgendwie vergessen, die Kapitelmarken zu setzen, dann muss ich mir den ganzen Unsinn auch nochmal anhören und das alles nochmal, ja. Ich versuche gerade rauszukriegen, wann du deinen ersten Kommentar geschrieben hast, ich schaue gerade mal, der ist tatsächlich von 2009, aber das heißt ja nicht, dass du krass nicht früher angefangen hast.
Ja, aber es ist auch schon krass lang her.
Oder du hattest eine andere E-Mail-Adresse oder hast dich noch irgendwie anders genannt oder so, das, dann finde ich das jetzt auf die Schnelle nicht, aber das war der erste, der unter dem Namen Willems hier bei uns in den Kommentaren steht.
Naja, ich würde drauf tippen, dass ich nie einen anderen Namen benutzt habe.
Na, siehst du, dann ist 2008, weil das ist hier April 2009, der erste Kommentar, ist dann gar nicht so abwegig.
Ja, noch so ein bisschen Zeit, bis ich mich getraut habe und so.
Ja, wie das so ist, man steigt ja nicht bei einem neuen Podcast, den man eine Folge hört, sofort mit einem Kommentar. Zumindest mache ich das nicht so.
Was war denn mein Kommentar?
Da haben wir wohl gefragt, wo ihr uns hört und du hast geantwortet, ich höre euch eigentlich überall, je nachdem wie Zufall oder Reihenfolge es möchten, höre ich euch in der Bahn, in der Küche, im Bad, im Schlafzimmer oder während ich zu Fuß unterwegs bin, macht weiter so, vielleicht etwas weniger spoilern, aber ansonsten Smiley-Auge.
Und spoilern wir jetzt wenig genug, Willems, oder spoilern wir immer noch zu viel?
Nee, also ich glaube, also zumindest mal ist nichts mehr negativ aufgeschlagen in letzter Zeit. Ja, ich glaube, es ist okay.
Das nehmen wir als hohes Lob. Und dann wollen wir nochmal schauen, wie wir durch die Besprechung unseres ersten Films durchkommen und ob wir da gespoilert werden. Gleich in der Zusammenfassung, die darfst du uns nämlich liefern. Denn du hast uns letzte Woche den Film Queen Pins ins Nest gelegt und da fragen wir dich jetzt.
Der hat uns ja auch schon den letzten Film ins Nest gelegt.
Stimmt.
Ja, gut. Ja, aber das war auch nur so indirekt.
Ja, ja, ich weiß. Naja, wir machen Wilhelmswochen.
Ich habe einen Namen erwähnt und dann war das getriggert.
Na, genau, so ungefähr. Okay, dann erzähl uns doch mal, um was es so ungefähr in Queen Pins geht.
Ich versuch's. Tatsächlich habe ich mir schon überlegt, wie viel man verraten darf oder nicht, aber ich denke, ich versuch's einfach mal. Also, die Hauptrolle ist, wie ihr ja schon gesagt habt, die Veronica Mars, die jetzt fällt mir auch schon wieder der Name nicht ein. Kristen Bell, genau. Die spielt Connie Kaminsky. Und sie hat eine beste Freundin, die Jojo. Die haben ein verrücktes Hobby. Sie sammeln Coupons ein und ordnen die und versuchen, den wöchentlichen Einkauf genau danach zu richten, wie sie was sparen können. Und das klappt auch echt gut. Und dazu getrieben sind sie, weil sie beide Schicksalsschläge hatten und stürzen sich deswegen in dieses Hobby. Und irgendwann kommt sie, also die Kristen Bell, die Connie Kaminsky, durch Zufall drauf, dass man auch kostenlos Artikel bekommen kann, weil es Gratis-Coupons gibt. Und da wittern sie eine Chance, sollen wir das verraten? Oder
das große Geld zu machen, sagen wir mal.
Klar.
Also, was sie dann vorhaben, soll man sagen? Oder?
Ah, nee, ich würde sagen. Ich würde sagen, da wittern sie die große Chance auf großes Geld.
Das, genau,
ja, aber halt illegal, ich jetzt so. Also schon, also ein Coup haben sie.
Genau, Genau. Sie haben einen dubiosen Plan, den setzen sie um, der funktioniert auch recht gut. Zumindest mal am Anfang. Und
dann gibt's noch die fantastische Gegenseite, den Coupon-Detektiv und einen Postal Officer.
US Postal Marshal oder irgendwas.
US Postal Marshal, irgendwas von Vince Vaughn gespielt. Die sind beide absolut traumhaft. Und der andere wird von Paul Walter Hauser gespielt. Ich finde, den hatte ich noch nie gehört, den Typen.
Aber mir ist er tatsächlich schon zweimal aufgefallen.
Mir kam
er
auch bekannt vor.
Beides mal immer wieder gut.
In also, was war das?
Das war in I, Tonya und in der Fall Richard Jewell.
Okay, ja, I, Tonya habe ich sogar gesehen, aber kann ich mich nicht an ihn erinnern?
Da war er, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube sogar einer der beiden, die Tonya attackiert hatten.
Ah, okay.
Also er spielt halt schon immer so den nicht ganz so hellen Typen.
ja, das irgendwie, ich meine jetzt hier, weiß nicht, er ist ja schon hell, aber halt so ein bisschen, auch so ein bisschen ein Loser in der Rolle, der halt so im Job, glaube ich, schon irgendwie das kann, was er macht. Das wird ja deutlich, aber so im Privaten ist er halt so eher auf der Verliererstraße unterwegs, aber das ist so gut gespielt und so, man hat so ein bisschen Mitleid mit ihm und gleichzeitig ist ja irgendwie der, ja, er ist nicht der Böse in dem Sinne, aber er jagt ja nun unseren Hauptfiguren, zu denen wir halten sollen, hinterher. Und deshalb gönnt man ihm den Erfolg eigentlich irgendwie nicht so, aber irgendwie, man gewinnt ihn immer lieber, je länger der Film geht. Das ist ganz großartig gemacht.
Ich glaube, er teilt die Leidenschaft der Coupons auch.
Also das kommt ganz am Schluss, ne? Da habe ich auch gedacht, so, nimmt das jetzt noch eine Wendung irgendwie in die Richtung, aber da gab es so eine Wendung, wo man das Gefühl hatte, die connecten irgendwie beide auf einmal. Aber das hat der Film dann nicht weiter ausgewalzt. Ja,
ich glaube, er sieht sich einfach als so der Ritter des Rechts und will halt, dass die... Ja, genau. Also er will halt, dass die Regeln genau eingehalten werden. Und
der Ritter des Coupons.
Ich scheine ihn übrigens in Cobra Kai gesehen zu haben. Ist mir aber nicht mehr bewusst. Ja. Spiel damit.
Ja. Siehst du mal. Die zweite Hauptrolle, also die Jojo, gespielt von Kirby Howell-Baptiste, die müsstet ihr dann wohl auch aus Veronica Mars kennen. Die hat nämlich auch in einigen Episoden Veronica Mars mitgespielt.
Das habe ich auch gelesen, aber ich konnte mich nicht dran erinnern, habe aber auch nicht probiert rauszufinden, welche Rolle sie da gespielt hat oder so. War bestimmt keine große, oder?
Nicole Malloy, aber sagt mir nichts.
Ja. Bestimmt eine Mitschülerin oder so, die man ein oder zwei Folgen mal gesehen hat.
Nee, es sind tatsächlich 2, 4, 6, 7. 7 Episoden, also müsste schon ein paar Mal aufgetaucht sein.
Weiß ich nicht. Man müsste mal Veronica Mars wieder schauen. Aber jetzt erstmal zu diesem Film hier.
Genau.
Wie fanden wir das denn?
Wer will anfangen? Der Gast zuerst. Wie fandst du das, was du da ausgesucht hast?
Mich hat's eigentlich ganz gut unterhalten. Also es gab immer wieder Szenen, wo ich zumindest mal schmunzeln musste. Also jetzt nicht, es waren nicht die großen Lacher oder so, aber
die Szene, wo er sich in die Hose kackt?
Oh, die war übel.
Ordige Art. Und da habe ich mich gefragt, warum? Warum tut ihr uns das an? Warum tut er das dem anderen an?
Ja, weil er auf gar keinen Fall von dem Fall ab. Also er darf es nicht verpassen, was da drüber passiert.
Voll krass, oder? Voll krass.
Ihm war halt bewusst, dass sobald er aussteigt, fährt Vince Vaughn halt los.
Genau.
Ja, wo Vince Vaughn dann so ganz ernsthaft sagt, so, ja, es mag ja sein, aber das tut man einfach nicht. Nein. Und genau diese Gedanken hatten eben die Zuschauer auch. Man dachte sich auch so, ja, stimmt, das ist einfach, einfach nein.
Aber eigentlich war die Szene genial. Ja. Also es war ja, so eine Pipi-Kaka-Szene, die man mittlerweile ganz schrecklich findet. Aber dadurch, dass es hat sich alles nur im Kopf abgespielt.
Ja, die war wirklich gut gemacht. Und auch dieses die Reaktion dann da drauf, wie er den Geruch wahrnimmt und so. Also man konnte ja am Anfang vielleicht noch vom Ton denken, der hätte jetzt nur einen fahren lassen. Aber es ist dann
so schlimm.
Das ist so gut gespielt. Es war schmerzhaft. Auch. Ist halt nur mit den Augen eigentlich und mit den Gesichtszügen.
Es war wirklich schmerzhaft.
Vermittelt.
Also es ging ja auch noch, mit der nächsten Szene ging es ja noch weiter. Also.
Ja, mit dem...
Also,
warum tragen Sie Pyjama-Hosen?
Ach so, ja.
Alles fürs Team.
Genau, I took one for the team. Ja, das also überhaupt diese ganzen Szenen zwischen den beiden am Anfang einigermaßen man dachte so, naja, das läuft jetzt auf so eine Buddy-Sache, so eine Odd-Couple-Nummer raus.
War es ja auch so ein
bisschen, dann
aber die waren halt so ein B-Team, gell? Die waren halt nicht die, die dann die großen Protagonisten oder auch Antagonisten werden, sondern sie waren halt immer so ein bisschen...
Ja, aber dadurch, dass der Film dann immer so hin und her springt zwischen unseren beiden Damen und unseren beiden Herren, man hat beide Seiten total gerne gesehen. Also dieses Hin- und Herspringen, man wollte immer wissen, wie es auf beiden Seiten weitergeht. Und irgendwie, auch wenn der Film jetzt nicht große Filmkunst ist oder einem jetzt besonders lange in Erinnerung bleiben wird, aber die 2 Stunden oder 1,50, die da jetzt hier ging, habe ich viel Spaß gehabt. Also das guckte sich so locker weg und machte eigentlich immer irgendwie Freude.
Also ich muss allerdings jetzt ein bisschen dagegen halten.
Ich will noch ganz kurz positiv bleiben. Ja? Also ja, okay. Ich fand nämlich nicht nur die beiden Pärchen gut, ich fand auch die anderen ganzen Nebencharaktere, also da waren auch ganz viele Highlights dabei. Also dieses mexikanische Pärchen, den Kassierer, also die haben mir auch Spaß gemacht. Oder diese, die sie unterstützt hat in ihren dubiosen Deals. Also diese Hackerin oder was es war.
Ah ja. Mhm.
Ja.
Also die waren schon auch alle noch gut.
Sag mal, und diese Figur, die diese beiden Mexikaner da auf den Tisch gestellt haben, diese Heiligenfigur, das ist doch der aus Narcos Mexiko, oder? Ist doch dieser Oberdealer, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht.
Ach so.
Habe ich auch nicht gesehen. Ich habe den auch nicht erkannt. Jesus irgendwas. Sowieso.
Ja, ich glaube, das ist der. Aber ich muss sagen, der Coup, also im Endeffekt der Inhalt des verbrecherischen Plans, das war mir Also das war mir ein bisschen zu egal. Also da ging es mir im Endeffekt wie allen anderen auch in dem Film. So, das mag ja sein, dass Coupons der ganz große Deal sind, der einfach nicht gesehen wird. Aber mir ist es trotzdem wurscht. Also es ist so, das ist überhaupt nicht sexy. Also ja, darum ging es ja halt auch, dass es nicht sexy ist und dass man trotzdem damit Geld verdienen kann. Aber es war einfach, es war mir so zu egal. Und dann war halt die Story eigentlich auch sehr simpel, ne? Also auch die Verfolgung war ja, also es war jetzt nicht so, dass da große Ermittlungsarbeit nötig war, sondern die haben sich einfach ziemlich dämlich angestellt, haben gedacht, also da fragte man sich jetzt zum Teil, wie können die denken, dass sie mit sowas durchkommen? Hatten ja auch keinen Dunst von irgendwas.
Operational Security war nicht so wahnsinnig hoch, ja.
Genau, und die Ermittlungsarbeit war ja eigentlich total einfach. Also es war ja, eigentlich waren die ja schnell geschnappt, wenn man so will.
Ja, es brauchte auch nur einen Kaufhausdetektiv, um sie zu kriegen.
Genau. Also das war halt diese ganze Story. Ja, ich beschwere mich häufig darüber, dass die Filme eine Nummer zu hoch aufgehängt sind. Ich fand, der war ein bisschen arg niedrig aufgehängt. Also der lebte halt so von so Dynamiken zwischen Figuren. Ja, okay, das gehe ich mit. Fand ich auch cool und so. Aber von der Story her fand ich es ziemlich dünn.
Sie hätten es ja noch viel schneller lösen können. Also, ja, wenn das FBI vorher reagiert hätte.
Ja, genau. Das ist natürlich genau das, was ich sage. Coupons sind halt nicht sexy und deswegen konnten die halt unterm Radar fliegen. Das war ja Teil des Konzepts, aber naja.
Vielleicht sollte man auch noch dazu erwähnen, dass es tatsächlich auf wahren Begebenheiten beruht.
Ah, ist das so? Erzähl.
Ja. Also stand am Anfang, groß da und also es gab wohl drei Frauen, die Ähnliches gemacht haben. Die haben wohl 2012 25 Millionen Dollar Fake-Coupons. Ich weiß nicht, ob die haben es wahrscheinlich auch gestohlen oder so. Und sie haben also ähnliches Zeug, was die sich da auch gekauft haben, hat man bei denen auch gefunden. Also ich wollte es, um nicht zu viel zu verraten, wollte ich es nicht.
Ja, die haben groß eingekauft zwischendurch.
Ja, und die haben ähnlich eingekauft.
Okay.
Was ich mich aber gefragt habe, ist, also die mussten dann auch so ein bisschen ins Gefängnis, aber ich weiß nicht, so 2 Jahre und 7 Jahre auf Bewährung und 1,2 Millionen Dollar Strafe an Procter & Gamble zahlen. Was ich mich jetzt nur gefragt habe, was passiert mit dem restlichen Geld? Also holt man das denen einfach ab? Und
naja,
es heißt ja nicht, dass die so viel Geld damit eingenommen haben. Vielleicht.
Oder sagen wir, sie hätten damit so viel Geld eingenommen.
Vielleicht waren die Coupons nur so viel wert. Sie kann ja sein, dass die viel weniger damit eingenommen haben.
Ja, aber sagen wir mal, sie hätten irgendwie damit trotzdem 5 Millionen eingenommen. Was passiert dann mit dem restlichen Geld?
Ja, eigentlich, das ist doch so, wenn du so ein Verbrechen begehst, dann wird das irgendwie beschlagnahmt oder konfisziert irgendwie so, ne? Aber es wird dann oft nicht gefunden. Das ist doch bei so Erpressungen auch immer, wenn das Lösegeld verschwunden bleibt oder so. Und dann kommt der aus dem Knast raus und dann ist halt die Frage, kommt die Polizei noch, können sie ihn noch im Nachgang irgendwie dafür dingfest machen, wo er die Kohle hat oder nicht?
Ja.
Es wird hier in dem Film auch nicht ganz klar, was am Ende passiert, ne? Also,
doch, wird doch eigentlich spoilern, ziemlich.
Aber, ja.
Man sieht doch, was dann.
Bevor wir zur Bewertung kommen, wie steht ihr denn zu Coupons? Das ist ja so ein amerikanisches Ding, was jetzt gerade so ein bisschen nach Europa, nach Deutschland rüber schwappt. Also ich merke es jetzt immer mehr, dass es zum Beispiel hier bei mir im lokalen Edeka gibt es an der Kasse, mittlerweile wird er nicht mehr so benutzt, aber am Anfang, als die Filiale neu aufgemacht hat, war das ganz massiv. Da hatten die einen eigenen Coupon-Drucker, der dir dann immer, wenn du bezahlt hast, dann hat der Computer irgendwie scheinbar ausgerechnet, was dir jetzt an Coupons ausgespuckt werden soll. Und dann hat der separate Coupon-Drucker, der unten neben dem Drucker, der dann deinen Kassenbon ausdruckt, nochmal Coupons extra ausspuckt und die wurden dir dann nochmal mit rübergegeben.
Ja, genau, so irgendwie nächste Mal 10% an der Fleischtheke oder
irgendwie sowas. Ja, genau. Ja. Und ich kann damit nicht so richtig viel anfangen. Ich weiß nicht, wie geht's euch da?
Also ich benutze ja sowas, aber eben halt digital. Ich habe diese Lidl Plus App und da sind ja auch Coupons drin. Aber ich sammle halt nicht oder schneide irgendwelche Dinger aus, wie die das in dem Film gemacht haben. Das ist halt, finde ich, vollkommen nicht mehr zeitgemäß. Aber so, dass ich so gucke, was ich so an Coupons habe und vor allem, ich meine, da kriegt man ja auch so 100% Coupons, gell? Von Dingen, die wahrscheinlich einfach publik machen wollen. Und da schaue ich halt dann schon und nehme die mit oder kaufe halt Dinge, die ich eh kaufen würde und die halt gerade runtergesetzt sind oder so. Aber
also, wo kriegt ihr die? Also
na, das ist ja die Lidl Plus App. Die
ach so, die also in der App weg, selbst dann, okay.
Genau, gut, in der App selbst, die das ist alles ich, total ja. digital. Und da ich eh mit der App bezahle, ist das für mich sehr niederschwellig, gell? Dann gucke ich halt ja. so, was für Coupons ist gerade. Ach, Ingwer ist gerade irgendwie 30% billiger. Jo, Ingwer kann man mal wieder kaufen, gell? Brauche ich eh regelmäßig. Und dann, also insofern lasse ich mich da schon auch zum Kaufen animieren. So ist es ja auch gedacht, gell?
Die einzigen Coupons, die mir in der Art irgendwie über den Weg laufen, ist mal ab und zu, wenn ich es in der Zeitung oder in Werbeprospekten finde, die von McDonald's oder Burger King mal alle paar Monate.
Das mache ich manchmal auf Urlaubsfahrten tatsächlich. So, wenn wir in Urlaub fahren, so einen Monat vorher, achtet meine Frau da drauf, so, falls ihr diese McDonald's oder Burger King Dinge in die Hände fallen, das sagt, naja, vielleicht machen wir irgendwo an einem McDonald's halten, dann gucken wir mal, dann können wir die gebrauchen. Haben wir hin und wieder. Also jetzt bei der letzten Urlaubsfahrt haben wir es nicht gemacht, aber letztes Jahr haben wir es, glaube ich, gemacht.
Das mache ich auch.
Das lohnt sich ja, ich lohnt sich das schon ganz schön. Da ist ja dann häufig so 2 für 1 und so, gell? Also.
Ich, ja, und ansonsten, meine Frau, die macht noch das mit der DM-App. Also, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei der Lidl-App.
Ganz ähnlich. Ja, das ist ganz ähnlich wie bei der Lidl. Ja.
Aber.
Ich stehe dann immer beim McDonald's oder beim Burger King in der Schlange und kurz bevor ich dran bin, wenn ich so der Nächste bin, der dran ist, dann sehe ich, dass der Typ vor mir in seinem Handy rumfummelt und dann das Handy hinhält, um da irgendwelche Codes oder irgendwas einzulösen. Und das ist immer der Moment, wo ich denke, ah ja, das hättest du auch machen. Ach komm, fuck, keine Lust. Und dann bestelle ich doch einfach irgendwie, was ich will und pfeife auf die Coupons. Wahrscheinlich entgehen mir da hunderte von Euro, aber irgendwie, keine Ahnung, das triggert mich gar nicht.
Ja, bei uns ist das aber tatsächlich, glaube ich, nicht so groß, wie das in den USA ist.
Ja, wie gesagt, was ich eingangs sagte mit dem Borndrucker beim Edeka, hatte ich so das Gefühl, das ist wie so eine Welle, die gerade, wo sie versuchen, das hier so zu etablieren irgendwie oder zu gucken, ja, ob es hier verfängt.
Das wirkt doch so outdated, oder? Also, dass man da so ein Stück Papier kriegt, was man dann aufheben muss irgendwo. Ja. Das finde ich grässlich. Das, genau. Das ist doch nicht mehr dieses Jahrtausend.
Ah, doch kann noch. Etwas fällt mir ein, was so in die Richtung noch geht. Sagt euch der Schlemmerblock was?
Nee.
Boah, ja, das ist so ein auch Gutscheinbuch,
oder?
Den gibt's in jeder Region. Die haben wir tatsächlich schon seit Jahren, jedes Jahr. Da sind dann immer so Restaurants hauptsächlich drin. Und auch mal so ein Kletterpark oder ein Kino, Schwimmbad, so Aktivitäten.
Ach so, und das so
dann eine Art kriegt man immer so 2 für 1. Genau, ja, ja.
Ah, okay, ja doch, das kenne ich.
Das hatte ich früher auch schon und dann am Ende des Jahres denke ich mir, ach Mist, das wollte ich alles machen, hab nicht dran gedacht. Und dann habe ich irgendwie so 1 oder 2 Dinge eingelöst gehabt oder so. Das, ja, im Endeffekt soll einen das ja auch verführen, da irgendwas zu wahrzunehmen, was man eventuell nicht machen würde oder.
Wir haben es halt bei Sachen, die wir halt, wo wir wissen, so Restaurants, wo wir eh gerne hingehen. Und da sind wir so ein bisschen angehalten, auch das tatsächlich mal wahrzunehmen. Aber jetzt mit Corona war es immer ein bisschen schwierig.
Ja, weil man verschiebt es halt dann immer und dann macht man es, dann, wenn man dann wirklich mal zurückschaut, so auf das letzte Jahr, so wie oft war ich denn jetzt mit meiner Frau wirklich mal aus, kann man dann wirklich sehr an einer Hand abzählen. Also
ja gut, dann lag ja jetzt auch ein bisschen an Corona.
Ja, es liegt aber auch an der
Trägheit, muss ich gestehen. Ich glaube, die Gastronomen mögen diese Couponblöcke übrigens überhaupt nicht.
Nee?
Da
bist du. Es gibt so ein paar, die stehen drauf, glaube ich.
Ja, gut, es gibt so ein paar Gastronomen, die jetzt, also sagen wir mal so Massenabfertigungsgastronomie, die damit einfach Kunden ranlocken wollen. Die schon, aber so Gastronomen, der das mit Leib und Seele und mit Herzblut macht, für die ist es oft, da kommen dann die Schnäppchenreiter eingeritten, futtern sich da durch und zahlen dann am Ende nur die Hälfte, kommen nie wieder. Die Leute, die quasi nur dieses Heft durcharbeiten, da gibt es ja so Menschen, die das so betreiben. Und dann eben nicht so nach dem Motto, dann entdecke ich mal ein schönes Restaurant und bin dadurch vielleicht darauf aufmerksam geworden, sondern ich habe ja noch 250 andere Coupons, ich muss ja noch überall dahin und nächstes Jahr gibt's ein neues Heft und eben dann nicht ein neues Restaurant entdecken. Also habe ich schon von Gastronomen gehört, die sagen, naja, das da mache ich nächstes Jahr nicht nochmal mit, so nach dem Motto.
Ja gut, müssen die sich halt überlegen, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist ja, haben sie ja selbst in der Hand. Absolut. Aber wir haben tatsächlich schon eine Pizzeria bei uns, zwei Orte weiter, haben wir genau so entdeckt. Und da waren wir seitdem auch oft und zu vielen Gelegenheiten. Also
ja, wie gesagt, ich kann nicht ausschließen, dass es schon funktioniert. Die Frage ist, was halt so
müssen sich die Gastronomen halt überlegen, ob es sich für sie lohnt, unterm Schritt.
Ja. Es gibt auch bei
Schritt?
Bei
und ja, unterm Strich ist mir eben auch aufgefallen.
Ich habe gedacht, ihr seid
vornehm genug, dass ihr darüber hinweg seht, aber seid ihr halt nicht.
Auf gar keinen Fall.
Nee, Entschuldigung, nee, bin ich nicht.
Wie ein Bluthund.
Ich habe es mir gerade bildlich vorgestellt, das war dann
der Schritt. Man muss ja unterm Schritt selber wissen.
Ja, vor allem es waren bei mir eine Kombination aus mehreren Wörtern, die falsch waren, irgendwie so. Ich weiß nicht, es war mehr, ich habe dann gedacht so, Moin, aber wie heißt es denn jetzt richtig? Und dann ist mir ein anderes Wort angefallen und gesagt, nee, das ist es auch nicht. Naja, egal. Unterm Schnitt, unterm Schritt, nee. Irgendwas war's. Mit Sch. Egal, lass uns mal zum Film zurückkommen. Haben wir noch was zu Queen Pins?
Nee, ich glaube, wir müssen den Coupon jetzt einlösen und Punkte geben.
Ja. Eine Sache habe ich noch, ich war ein bisschen verstört über das Make-up von Veronica, also wie hieß sie? Ich weiß nicht, irgendwie anders.
Conny Kaminski.
Ich habe mich immer gefragt, ist das Absicht, dass sie so white trashig aussieht, so ultra große Poren und so irgendwie.
Da habe ich mit meiner Frau auch drüber diskutiert. Also sie hat das angemerkt und hat auch während dem Film dann gegoogelt, also ob es irgendwie damit zusammen. Ich habe halt direkt argumentiert, ja, wahrscheinlich wollten sie die Originalfrau irgendwie nachahmen oder so.
Nee, die war Asiatin, die war ganz anders.
Genau. Das haben wir dann auch festgestellt. Keine Ahnung. Ich glaube, sie wollten sie einfach ein bisschen hässlich machen. Also
bisschen white trashig aussehen lassen, gell? Ich habe dann gedacht, ist die so schlecht gealtert? Kann das sein?
Nee, ich glaube es nicht.
Einfach also, wie schlechtes Make-up. Also auch falsche Farbe, zu helles Make-up und ganz komisch irgendwie.
Ihr habt 4K-Fernseher, oder?
Ja, ja.
Ja, ich hab
dir ist das nicht aufgefallen.
Nee, ich habe das in Full HD gesehen und mir ist das nicht aufgefallen.
Du Glücklicher.
Nee, ich hab keinen 4K, aber also sie hat schon so ein bisschen, aber ich glaube anfangs mehr wie zum Ende hin. Also aber
es war jetzt nicht so, dass hier so eine Phobie, die du regelmäßig hier anbringst, getriggert worden wäre mit den großen Poren. So schlimm war es nicht. Das war schon komisch. Nee,
ich fand irgendwie die Augenbrauen, die waren, sahen ein bisschen irgendwie stimmt, komisch aus und die.
Zu hell waren die, ja.
Und deswegen, sobald man so helle Augenbrauen hat, wirken die Augen auch nochmal ganz anders. Also wahrscheinlich hing es damit irgendwie zusammen. Also Kristen Bell hat auch letztens noch in der Serie die unaussprechliche mit irgendwas der gegenüberliegenden Straße oder so mitgespielt und da war es doch, sah so gut aus wie immer.
Das sah so gut aus, ja, hast du recht. Ja, nee, dann war es wahrscheinlich so gemeint. Okay, ich tue mir ziemlich schwer mit Punkten. Ihr habt mich ganz schön hochgequatscht, muss ich gestehen. Fangt doch ihr mal an. Mal gucken, vielleicht lasse ich mich noch mehr hochziehen.
Ich würde vorbrechen. Also, ich würde tatsächlich 7 Punkte geben. Mhm. Wobei das so 7 Punkte sind, die ich gern mal vergebe, wo ich schon weiß, dass beim zweiten Mal wären es definitiv weniger. Aber jetzt für das eine Mal, den einen Abend, beziehungsweise ehrlich gesagt waren es 2 Abende.
nee, ich habe von einem geschaut tatsächlich.
Am Ende waren wir, oder so irgendwann zum Schluss, waren wir ein bisschen müde, da haben wir den Schluss am nächsten Tag geguckt. Also ja, ich wäre bei 7.
Ja, ich bin da dicht dran. Ich gebe jetzt 6,5, aber du hast es genau richtig gesagt. So, ich glaube, wenn ich ihn das zweite Mal gucken würde, wären es wahrscheinlich noch 5 werden oder so. Aber ich hatte irgendwie Spaß, weil der war nicht besonders spannend, der war nicht besonders intellektuell herausfordernd, der war nicht besonders lustig, aber der hat mich einfach in eine gute Laune versetzt irgendwie und ich mochte die Figuren, ich mochte die Antagonisten, ich mochte unsere Hauptfiguren, ich mochte den leicht trashigen Storyverlauf und irgendwie war das alles niedlich und nett und schön und es freute mich, aber schlussendlich ist es natürlich so, wie Christoph gesagt hat, die Story hält nicht wirklich Wasser und das ist alles eigentlich sehr flach und keine große Filmkunst und deshalb kann es auch nicht am Ende mit noch mehr Punkten hier rausgehen. 6,5, aber ich mochte den.
Ja, genau was du sagst, was ich gesagt habe. Mir ist es einfach ein bisschen zu wenig hoch aufgehängt. Ich fand es ein bisschen öde, muss ich sagen. Ich mochte das Ermittlerteam sehr gern. Die beiden Frauen haben mich schon eher genervt, weil sie halt wirklich mächtig dämlich aufgetreten sind. Ich gebe 5,5. Mich hat es ein bisschen angeödet. Ja.
Okay. Dann wird es Zeit, uns zu betrinken, würde ich sagen.
So sieht's aus.
Damit Willems dann auch mal ein bisschen anfängt, Saarländisch zu sprechen. Was gibt's bei dir, Willems? Was trinkst du?
Ach, mir ist gerade was aufgefallen. Ja.
Ich kann versuchen, ob ich ein bisschen mehr Saarländisch rede, aber es wird nicht dran liegen, dass ich betrunkener werde, da ich ja gar keinen Alkohol mehr trinke. Aber ich trinke einen Spezi. Und das auch mehr oder weniger passend zum Film. Den Kasten Spezi habe ich nämlich im Angebot gekauft.
Sau gut.
Ja, Spezi habe ich lange nicht getrunken. Sollte man mal wieder machen.
Doch, habe ich gerade erst. Als ich in München war, habe ich Spezi getrunken.
Sieh mal einer an. Ich trinke so selten gezuckerte Limonaden. Dafür halt Alkohol. Okay, Christoph, was gibt's bei dir?
Ich mache weiter und das wird noch ein paar Wochen so gehen.
Die Urlaubsspirituosen durch.
Die Urlaubsspirituosen. Heute trinke ich ein Calvados, der als Untertitel Dom Frontais heißt. Ich nehme an, das ist der Name. Vielleicht bedeutet es aber auch irgendwas, das muss ich noch recherchieren. Es ist ein 8 Jahre gelagerter Calvados aus 100% Birne.
Was? Ich dachte, das muss Apfel sein.
Ja, wahrscheinlich Apfel oder Birne. Es ist ein Birnen-Calvados. Also was es auch gibt, sind so Misch-Calvadosse, habe ich gelernt.
Calvadöse, ja, okay.
Calvadöse, genau. Das ist wohl nicht ganz so selten, aber auch schon was Besonderes, weil Birnen natürlich ein bisschen seltener ist. Aber das ist eben ein 100% und da bin ich auch von meiner eigentlichen Regel abgekommen, dass ich nämlich keine Spirituosen kaufe in Halbliterflaschen. Das finde ich nämlich verarsche. Aber da konnte ich nicht anders, weil den wollte ich haben. Deswegen habe ich sie trotzdem gekauft, obwohl es eine Halbliterflasche ist. Und ich trinke ihn aus einem wunderschönen, süßen, niedlichen Glas, das ich zusammen mit 4 anderen auf einem Flohmarkt in Paris gekauft habe. Und zwar nicht dieser riesige im Norden der Stadt, sondern ein etwas kleinerer, aber auch großer im Süden der Stadt.
Das heißt, in einem Urlaub, wo du mit deiner Frau und Kindern bist, war die Frau vermutlich mit dabei, als du auf diesem Flohmarkt warst?
Ja, klar.
Und genau. Und die lässt dich noch Gläser kaufen.
und zwar meine Schwiegereltern, die haben solche kleinen, niedlichen Stiel-Schnapsgläser und da liebäugel ich schon immer damit und meine Frau liebäugelt das so ein bisschen mit. Und da haben wir uns gesagt, wenn wir sowas mal irgendwo sehen, dann kaufen wir das. Und tatsächlich haben wir genau so
was. Und die haben überhaupt keine Ähnlichkeit mit diesen Gläsern, aber du hast deiner Frau weiß gemacht, dass sie da unbedingt eine Ähnlichkeit sehen muss, damit du die jetzt kaufen darfst.
So in der Art.
Damit du dann beim nächsten Mal, wenn du noch was Ähnlicheres findest, wieder zuschlagen kannst. Ich verstehe dich. Bei mir, ich habe überlegt vorhin, als ich vorm Schnapsregal stand und habe gedacht, was müsste man jetzt zu diesem Film trinken, weil du ja irgendwann mal diesen Quatsch angefangen hast, dass es irgendwie dazu passen sollte. Dann stand ich da.
Auch so eine Regel, die ich gerade unterbrochen habe.
Was haben die in diesem Film getrunken? Haben die überhaupt irgendwas getrunken außer Bier oder wenn überhaupt Bier? Und dann ist mir überhaupt nichts eingefallen. Und dann habe ich auch gedacht, gut, dann, wenn mir nichts einfällt, dann trinke ich Gin. Und deshalb gibt's jetzt hier Gimlet. Vollkommen zusammenhangslos. Weil ich mal wieder Bock auf Gimlet habe.
Okay. Und mit was für einer Spirituose?
Mit Gin, London Dry Gin Number 3. Sogar noch die Schleifchen, was ihr habt mir diese Flasche zum Geburtstag geschenkt, letztes Jahr.
Ah, ja.
Und das Schleifchen ist sogar noch drum. Ich habe es gar nicht abgemacht.
Siehst.
Gut.
So, mir ist gerade was aufgefallen.
Sag an.
Wir haben ja vorhin lange Vorbesprechung gemacht, was wir heute für Themen besprechen. Das hängt ein bisschen davon ab, was der Willems gesehen hat. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ein Teil der Sachen, die ich gesehen habe, nicht in der Liste standen. Deswegen zerstöre ich jetzt uns.
Du traust dich was.
Und frage
die Kapitelmarken.
Zerstöre jetzt die Kapitelmarken, die jetzt kommen, nicht, aber die, vielleicht die später. Willems, hast du zufällig Derek von und mit Ricky Gervais gesehen?
Nee.
Okay, dann mache ich die ganzen Ricky Gervais Sachen nächste Woche. Gut. Oder übernächste.
Dann bleiben wir bei.
Ich vernichte nicht die Ordnung.
Bleiben wir bei unserer Kapitelmarke, die hier lautet Sing 2. Und das geht wieder mal an den Willems. Du hast Animationsfilme geguckt, vermutlich mit Kind oder ohne?
Ohne.
Ah, und? Ich dachte, das wäre ein Kinderfilm.
Kann man mit Sicherheit mit Kindern gucken. Ich habe ihn mit meiner Frau geguckt. Das mittlere Kind ist jetzt 5 und noch nicht über Conny und Ähnliches hinaus.
Mhm.
Also noch nicht für längere Filme gemacht. Nee, aber ja, doch, vielleicht schon. Also ich habe immer Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen gezeigt. Das war ja tatsächlich dann doch zu aufregend. Das war dann irgendwie, war aber am Ende die Motivation nicht groß genug, da noch länger dran zu bleiben. Ich müsste jetzt demnächst mal nochmal mit anderen Sachen noch probieren. Beziehungsweise die Schnecke und der Buckelwal haben wir mal geguckt, das ging 25 Minuten, das ging, aber ob sie tatsächlich so 1,5 Stunden schafft, weiß ich nicht. Aber ich wollte es jetzt auch nicht provozieren, so in dem Alter.
Nö, ist auch nicht
nötig. Kommt noch früh genug, aber ich freue mich tatsächlich schon, so einige Sachen mit dir zu gucken.
Und da schaust du solche Kinderfilme alleine, selbst?
Ja, also ich war früher ganz großer Animationsfan. Mittlerweile merke ich muss schon stark selektieren, um den in einem Rutsch schauen zu wollen und so. Und da gab es in den letzten Jahren nicht viele. Und aber Sing, also der erste Teil, jetzt hier geht's ja um den zweiten, das war aber tatsächlich einer davon.
Mhm, okay. Und kann man Sing 2 schauen, ohne Sing gesehen zu haben?
Ja, oder das würde ich auf jeden Fall behaupten. Es baut nur empfehlen. Indirekt auf. Also, was heißt? Also, kann man locker machen. Also, da ich aber den ersten Teil, ich habe nochmal nachgeguckt, den hatte ich damals mit 8 von 10 Punkten bewertet. Also kann ich definitiv empfehlen, den auch vorher nochmal zu gucken. Also, aber rein für die Story braucht man es nicht. Also, der spielt zwar im Nachgang, aber ist nicht so wichtig. Also hier geht's halt drum, also es geht um Sing, die Show deines Lebens. Und die Hauptfigur ist ein Koala-Bär, Buster Moon. Der hat ein Theater in, ich weiß gar nicht, ob man die Stadt kennt, aber es sieht so aus wie L.A. Und dort spielen sie ein Musical, es war Alice im Wunderland. Und die Schauspieler bzw. Sänger in seinem Theater sind als Tiere, Elefanten, Gorilla, Schweine, also querbeet, also eine illustre Runde. Und es gibt einen Wettbewerb in einer Stadt wie Las Vegas, wo es darum geht, dass man dort ein Musical aufführen kann. Und da wollen sie unbedingt hin. Scheitern aber bei einer Person, eine Bewertung vorher halt macht, weil die sagt, sie wären talentfrei, aber sie wollen unbedingt trotzdem dorthin, kommen dann durch Tricks dann doch hin und haben dann doch die Chance, dort ein Musical zu inszenieren. Und dann gibt's so die ein oder anderen Probleme, die zu lösen sind, und gibt auch so einen kleinen Gegenspieler, also das ist ganz witzig, also kann man schon empfehlen.
Das klingt jetzt wie Deutschland sucht den Superstar oder so. Ist so eine Castingshow auf Tiere animiert oder was? Oder?
Also die Castingshow war, glaube ich, mehr so beim ersten Teil, aber jetzt okay. Hier ist es also dass diese Figur, ich guck mal gerade nochmal, Also das ist so ein Wolf, mir fällt der Name, oder ich finde gerade auf die Schnelle den Namen nicht, aber so ein Wolf, der hat halt ein Theater in Las Vegas, sagen wir mal. Also es wird, glaube ich, nicht... Jimmy Crystal war das?
Polarwolf?
Aber also ich, wenn ich jetzt vorstelle,
genau,
wenn ich jetzt vorstelle, ich würde es meinen Kindern zeigen wollen, ich will ja nicht meinen Kindern Geschmack auf so Castingshows machen. Könnte das passieren, oder?
Nee, das glaube ich nicht. Also es ist halt einfach, es gibt ein Vorsingen, das wird aber, also da, dieses Vorsingen tatsächlich, das ist schon so, wie man jede Castingshow im Fernsehen kennt. Aber die singen kurz an, er sagt, ist gut oder nicht gut, und irgendwann findet er Gefallen an den Koalabären oder an dem, was er ihm da verkauft. Und dann überlegt er sich eine Story für ein Musical, sie proben und führen das dann später auf. Also ich würde nicht sagen, dass da irgendwie das Castingshow-Thema irgendwie so positiv hervorgehoben wird. Also das ist halt, ich meine, das gehört halt dazu, glaube ich. Also ich meine, im echten Theaterleben gibt's ja diese Castings auch. Also das ist halt ein Punkt, der halt vorher irgendwie abgearbeitet wird, und nachher geht's halt um das Musical.
Die Besetzungsliste im amerikanischen Original ist natürlich voll von Hollywood-Stars. Matthew McConaughey über Reese Witherspoon, Scarlett Johansson und Taron Egerton und Bono, Pharrell Williams und Nick Offerman, Spike Jones, also wirklich alles komplett, die Liste liest sich so runter, und dann habe ich gerade geguckt, wer diesen Deutschen spricht. Das ist auch ein Who's Who aller Leute: Bastian Pastewka, Alexandra Maria Lara, Wotan Wilke Möhren, Katharina Thalbach, Peter Maffay,
echt die üblichen
Iris Berben.
Wow, die kommt halt nochmal.
Also, Stefanie Kloß ist noch dabei, das ist die Sängerin von Silbermond.
Also ich weiß nicht, ob Peter Maffay das Äquivalent zu Bono ist, aber sie sprechen dieselbe Rolle.
Ja, würde ich schon sagen.
Also ich finde, es passt wunderbar. Also ich zu dem Tier oder zu der Figur passt rein optisch tatsächlich sogar Peter Maffay besser als Bono.
Okay.
Es sind halt ganz viel aktuelle Lieder, die halt eingebunden werden in den Film, und unter anderem
ist
es halt auch
Bono, oder? Der Bono von 1990 oder der Bono von 2020?
Meinst du jetzt optisch?
Ja, ja.
Oh, ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen, aber...
Der war früher auch sehr langhaarig und so.
Also hier ist es halt ein Löwe, also...
Ah, okay.
So ja, die stimmt, Löwenmähne, die hatte, ja.
Eine Frage habe ich noch, und zwar, wenn ich richtig sehe, gibt's den nur als Kauffilm bei Amazon. Hast du den echt für...
Nee.
17 Euro gekauft, um ihn zu sehen?
Nee, ich hab Sky.
Ah, okay, verstehe. Und da gibt's den dann.
Ja, da läuft er gerade aktuell.
Ah, verstehe.
Nee, also Geld ausgeben dafür würde ich, glaube ich, nicht. Ich muss aber auch sagen, ich habe noch nie digital einen Film ausgeliehen. Ich würde einfach darauf warten, bis er halt irgendwo bei einem Streaming-Anbieter verlaufen ist.
So bin ich auch. Ich brauche das eigentlich nicht so direkt sofort. Also ich, klar, wir haben diese Regel, dass unser Top-Film immer ein neuer Film sein soll, möglichst neu. Aber insgesamt bin ich auch nicht jemand, der, für den es relevant ist, ob ich das jetzt dieses Jahr schaue oder nächstes Jahr oder in 2 Jahren. Also da bin ich auch gewillt zu warten bei den meisten Filmen, selbst bei James Bond oder sowas. So what?
Okay, ja.
Ich glaube, der Stefan ist da ein bisschen anders. Der will's. Also bei Computerspielen ist es bei ihm sehr so. Ich weiß nicht, ob es bei Filmen auch so ist. So, das muss immer neu sein.
Ja, bei Filmen gebe ich auch schon mal öfter mal so den Fünfer aus, den sie fürs Leihen haben wollen, aber dass ich was kaufe, mache ich eigentlich selten. Das mit dem Leihen, am Anfang habe ich immer gedacht, so 5 Euro, und dann kann ich das nur einmal gucken oder halt in der Nacht vielleicht noch ein zweites Mal oder so. Aber im Endeffekt, wenn ich so zurückschaue, wie viele Filme von denen, die ich gekauft habe, habe ich ein zweites sogar ein drittes Mal angesehen.
Macht man eh nicht.
Und habe ich mir so überlegt, wenn du jetzt für 18 Euro einen Film kaufst oder sowas und du kannst ihn für 5 leihen, dann müsste ich ihn ja 3-mal leihen und dann demzufolge 3-mal angucken. Und da bin ich immer noch unter dem Preis, was er beim Kaufen kostet.
Ja, eben.
Und dass ich einen Film 3-mal angucke, ist so unwahrscheinlich, vor allen Dingen, wenn es so Verbrauchsmaterialfilme sind, dann gebe ich das gelegentlich aus, diese 5 Euro. Und in der Videothek hat man es ja früher auch gemacht.
Genau das wollte ich gerade sagen. Also es ist für mich eine Hürde, aber tatsächlich früher in der Videothek hat man auch gern mal 2 Filme übers Wochenende ausgeliehen und dann waren es.
Die haben doch nicht 5 Euro gekostet, oder? Oder habe ich es falsch in Erinnerung?
Ja, aber also ich glaube, das war ja wahrscheinlich auch noch zu Marktzeiten, dann waren es 2 oder 2,50 am Abend und dann übers Wochenende dann noch für den nächsten Tag nochmal, dann bei 2, also so ein paar Euro, ja, war, ein paar Mark das waren das schon.
Inflation und so, und dann passt das schon. Hm. Du kriegst heute für 5 Mark auch keinen Döner mehr, also.
Ja, am Ende das, was die Leute bereit sind zu zahlen, ne?
Ja.
Okay, also klang jetzt wie eine Empfehlung, aber ich habe kein Sky. Also, aber den Einser kann man, glaube ich, bei Amazon sehen. Den schaue ich mir vielleicht mal an.
Aber jetzt mal zurück zu den Kindern.
Ja.
Ja.
Würdest du sagen, dass das, also mal unabhängig davon, dass deine 5-Jährige da jetzt noch nicht so den Zugang hat, sind da irgendwelche Szenen drin, die irgendwie scary sind? Oder ist das auch so wie so manche Pixar-Filme, dass dann zwischendurch so ein bisschen Jump'n'Run ist, wo wilde Verfolgungsjagd und alle fallen
also
vom Dachboden und so? Aber
ich würde behaupten, dass, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass Christoph ja öfters von Lucius erzählt hat, dass er so ein bisschen schisserig ist. Also ich würde schon behaupten, dass er das gucken könnte. Also der Wolf, der hat halt schon so manche Szenen, wo er da so ein bisschen gruselig ist, so wo der dann halt ein bisschen wütend wird, vielleicht auch so ein bisschen Zähne fletscht in die Kamera. Das kann halt schon so eine Szene sein, die zu viel ist. Also mir fällt da ein, also meine große Tochter, als sie noch klein war, mit der habe ich Findet Nemo geschaut. Ich glaube, die hat den bis heute noch nicht geguckt und die ist 19 mittlerweile, weil sie Angst vor den Haien hatte. Oder ich glaube, sie hatten vor ein paar Jahren erst geguckt, aber obwohl es natürlich viel früher gegangen wäre, aber das war einfach so, sie hat eine Erinnerung, ja, früher hatte sie da Angst und da hat auch nicht geholfen, ihr zu sagen, dass definitiv alles gut ausgeht und dass ich dabei sitze und dass ich nichts gucken wird, was böse oder schlecht ausgehen würde und so, aber es sind halt manchmal kleine Szenen. Da war es auch nur so der Hai, der ich glaube Dory verfolgt hat und
ja, der hat ja auch sehr, sehr große Zähne in dem Film.
Das stimmt, ja.
Ja.
Was haben wir noch auf der Liste, Bob?
Ja, ich würde quasi genau den Übergang machen. Ich habe nämlich mit meiner Tochter jetzt, haben wir auch mal wieder Langfilm geguckt. Ich glaube tatsächlich erst der zweite nach Winnie Pooh haben wir jetzt mal mit viel Abstand, wo sie halt immer nur so Kurzform-Sachen guckt. Auch tatsächlich hier so Bibi und Tina und so ein Käse als Realfilm-Serie. Gibt es, glaube ich, auf Amazon Prime.
Echt? Kann man das schon schauen in dem Alter? Also diese Realfilme, da habe ich bisher gescheut, meine Kinder, die schauen
zu lassen. Also sie hört halt ganz viel diese Hörspiele. Und ja. Die Realfilme sind tatsächlich sehr viel mehr so auf Teenie-Sachen ausgelegt.
Ja, das war meine Befürchtung.
Ja, insofern, ich glaube, da fliegt einiges über ihren Kopf hinweg, aber gucken kann man das schon. Sie wollte jetzt auch diesen Kinofilm sehen, der jetzt rausgekommen ist. Das hat dann aus anderen Gründen nicht geklappt. Und meine Frau wollte damit reingehen, weil sie gesehen hat, dass Kurt Krömer mitspielt.
Oh Gott.
Aber das hat jetzt nicht geklappt und da habe ich mittlerweile auch dann wieder andere Sachen über den Film gelesen. Das soll jetzt aber nicht das Thema sein. Wir haben jetzt geschaut, Ratatouille war so eine spontane Idee meiner Frau, weil sie an dem Tag Ratatouille gekocht hat und dann beschlossen hat, man könnte doch jetzt mal den Film machen, weil in dem Rezept wohl drin stand, dass das die Art der Zubereitung sei, die aus dem Film ist. Und dann hat sie das so zubereitet und nachdem wir das dann gegessen haben, haben wir dann abends Ratatouille angeguckt.
Eine Art der Zubereitung heißt, sie hat es von einer Ratte kochen lassen, oder was? Die auf ihrem Kopf sitzt.
Nee, wenn wir bisher immer Ratatouille gemacht haben, dann haben wir das immer als einen großen Gemüseschmortopf quasi gemacht und haben das da drin bis zur Unkenntlichkeit zerkocht, wie man das so halt so macht. Und diesmal war es so, dass sie das in einer weiten, sehr weiten, großen Auflaufform gemacht hat. Und dann im Backofen. Und ich weiß nicht, ob das dann vorgekocht wird und dann nur nochmal in den Backofen kommt. Ich war bei der Zubereitung nur zur Hälfte zugegen.
Nee, das schmort bestimmt komplett im Backofen.
Ja, wie gesagt, das weiß dann ich nicht genau. Am Schluss kommt es jedenfalls aus dem Backofen und ist, hat demzufolge dann auch Röstaromen, weil es halt so anbräunt an den Seiten und das gibt dem schon nochmal was anderes als die Topf-Variante.
Mhm.
Und das war lecker. Und dann haben wir diesen Film geschaut und naja, gut, Geschichte ist schnell erzählt. Die Ratte Remy will irgendwie mehr vom Leben und hat das Talent, dass sie besonders gut so Zutaten erschnüffeln kann und einen wahnsinnig guten Geruchs- und Geschmackssinn hat, was ihr dann in ihrem Rattenleben da eben den Job des Vorkosters einbringt oder weil sie ja durch dran riechen an Sachen sofort erfahren kann, ob da Gift drin ist oder nicht. Dann werden sie irgendwie aus ihrem Heim gejagt von einer wilden, schießwütigen Oma. Das sind dann auch so die ersten Szenen, wo die Kleinen dann doch wirklich naja, du hast halt eine Oma, die mit einer Shotgun durch die Gegend ballert. Und zwar nicht nur einen Schuss, sondern so mehrere Schachteln schießt die leer und schießt dabei ihr eigenes Haus in Schutt und Asche. Und dann müssen die Ratten fliehen und Remy wird von seiner Familie getrennt und landet in Paris durch die Kanalisation. Auch sehr, sehr erschreckende, lange Kanalisationsszene, wo man ganz alleine und ganz traurig und dann fast ertrunken und so. Also auch da für eine Fünfjährige durchaus Szenen, wo man ganz eng an Mama ranrücken muss. Aber wir hatten vorher uns auf der IMDb so diese Parents Guide oder sowas durchgelesen und wussten halt, okay, das sind so die, auch zumindest nach diesem Parents Guide waren es so die zwei schlimmsten Szenen. Der cholerische Chef in dem Restaurant dann später noch ein bisschen. Und da wird die Ratte auch noch ein paar Mal gejagt, das ist auch noch sehr aufregend. Aber das Schlimmste, so traumatisierend Potenzial hat dann vielleicht schon das, wo man die Familie verliert und dann alleine in der Kanalisation zurückgelassen ist. Naja, und dann eben der große Traum, dass sie gern, sie guckt immer die Kochsendung von so einem französischen Sternekoch und landet dann halt in dessen Restaurant. Der ist zufällig gerade gestorben und es gibt einen Sohn, der da irgendwie Nachfolger werden könnte, aber der kann halt nicht kochen und mit dem zusammen und dann wird halt viel gekocht und eine Ratte kann natürlich nicht in der Sterneküche kochen. Da gibt es viele Verwicklungen und viele Jump-and-Run-Szenen und so weiter. Ich habe den jetzt auch diesmal nicht, ich hatte den ja schon mal gesehen, den haben wir den vor Jahren, ich glaube sogar. Ich glaube,
wir haben ihn jetzt nicht gesehen.
Wir haben ihn jetzt nicht gesehen, schon, ich glaube sogar noch bevor wir angefangen haben, Sneakpot zu machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und insofern, meine Erinnerung war ein bisschen dünn, aber ich musste dann irgendwann den Kleinen ins Bett bringen, weil den hat das einfach, der hat auch zugeguckt, aber bei dem hat man ganz deutlich gemerkt, also der ist 2 Jahre alt, dass er natürlich überhaupt nicht versteht, worum es da geht. Es geht ihm alles viel zu schnell und die Bilder sind schön und lustig und da ist eine Ratte und so weiter und da kann er zugucken und sich auch kaputt lachen und lacht immer dann, wenn seine Schwester lacht. Also ist auch egal, ob er das verstanden hat oder lustig findet. Wenn die große Schwester lacht, dann wird auch gelacht. Und relativ schnell hat es ihn ermüdet und dann lag er einfach zwischen Sofa und Fernseher auf dem Teppich, Kopf in den Teppich rein und hat halt nicht mehr zugeguckt und nicht mehr teilgenommen an diesem Filmabend. Und dann war es dann auch meine Aufgabe, ihn ins Bett zu bringen. Insofern habe ich den Film jetzt nicht zu Ende gesehen. Aber ich habe mich dann am nächsten Tag nochmal mit meiner Tochter darüber unterhalten, dass sie mir nochmal ein bisschen erzählen sollte, wie es weitergegangen ist. Und da war schon, also sie wusste noch, dass da Szenen drin waren, wo sie ein bisschen Angst hatte. Aber sie war, glaube ich, sehr stolz auf sich, dass sie es durchgeschafft hat und hat auch viel Freude daran gehabt und hat dann ganz, es sprudelte nur so aus ihr heraus, wie sie versucht hat, diese Geschichte wiederzugeben und zu erzählen, was da passiert ist. Natürlich, wie immer, wenn Fünfjährige erzählen, das hat alles keinen richtigen Zusammenhang und die Geschichte wird in irgendwelchen Fetzen von allen möglichen Teilen des Films erzählt und die Sätze gehen nicht zu Ende, weil man ist dann mit dem Gedanken schon wieder in der nächsten Szene und dann erzählt man da einen Part und dann skippt man wieder weiter. Aber der hat ihr, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen und das Einzige, sie konnte sich nie den Namen dieser Ratte merken. Immer wenn diese Erzählung anfing, ist, wie hieß die Ratte nochmal? Jedes Mal wieder. Konnte man ihr so oft sagen, wie man wollte. Sie kann sich den Namen einfach nicht merken.
Ja, diese Pixar-Filme, die altern ziemlich gut, gell?
Absolut. Also er sieht noch fantastisch aus, kann man wirklich nichts sagen.
Ja, das ist wirklich erstaunlich, weil der ist ja wirklich schon ziemlich, also gefühlt ist der schon 15 Jahre, ist der doch bestimmt alt, oder?
Ich habe es jetzt gar nicht nachgeschlagen, aber ich kann das gerade kurz aus.
In dem Dreh rum, würde ich sagen. Es war so 2-3 Jahre, bevor wir angefangen haben. Oder
Nee, liegst du tatsächlich falsch. Der ist von 2007.
2007? Sind auch 15 Jahre, oder?
Ja, aber es ist genau das Jahr, wo wir angefangen haben.
Ach so, ja. Ich, ich kann immer nicht verstehen, dass wir schon so lang dabei sind. In meinem Gefühl ist so ein bisschen mehr als 10 Jahre. Also es ist auch jetzt schon wieder
Wahnsinn. Er ist aus dem Oktober und wir haben im November angefangen. Gut, dann haben wir ihn in der Sneak gesehen. Das heißt, vielleicht haben wir ihn schon im September gesehen.
Gerade so.
Aber es ist
gerade so nicht dabei.
Knapp, ja.
Ja, super, dass du mich auf diesen Film bringst, weil den muss ich auf jeden Fall meinen Kindern zeigen. Weil erstens mal waren wir in Paris und wir haben ja auch reichlich Ratten gesehen.
Ja.
Habe ich ja, glaube ich, auch erzählt, oder? Wie mein Sohn pinkeln will, unten an der Seen und ja, die Ratten um ihn herum in Scharen laufen.
Paris also, ist tatsächlich auch sehr prominent. Das
was ich jetzt gehört habe.
Naja, sehr gut. Paris ist prominent drin, sehr gut.
Ja, der Eiffelturm ist drin, die Seine ist drin. Das
auf jeden Fall gucken lassen. Ja, schön. Ach, Peter O'Toole spielt auch mit, sehe ich gerade.
Ja, spricht vielleicht, ne?
Ja, ja, klar.
Gut, also nächstes Kapitel. Christoph berichtet uns über Kevin, der hier irgendwelche unschönen Dinge machen soll.
Ja, Kevin can fuck himself, aber fuck ist immer zensiert. Keine Ahnung, ob das vielleicht bei Amazon, ob das ein Gag sein soll, dass es immer zensiert ist, immer auf unterschiedliche Weise, oder ob sie es tatsächlich nicht schreiben dürfen. Keine Ahnung. Ist eine Serie, also jetzt so erste Staffel der Serie, also ich hatte gehofft, dass es eine Miniserie ist, aber ich befürchte, es wird eine zweite Staffel geben, was nicht heißt, dass es eine schlechte Serie ist. Und die Protagonistin wird gespielt von der Tochter aus Schitt's Creek. Ich weiß jetzt weder den Namen der Darstellerin. Also wenn ihr Schitt's Creek gesehen habt, wisst ihr, welche ich meine, gell? Also hat einer von euch das gesehen? Nein, glaube nicht.
Nee, ja? Ich habe gerade die Woche die Folge gehört, wo die letzte Folge, wo Claudia mal hier war und über Schitt's Creek gesprochen hat, aber nee, habe ich nicht gesehen.
Also, ich habe es auch nicht gesehen, aber wir hatten noch mal drüber diskutiert, weil ich habe das verwechselt und ich dachte, du meinst, respektiere ich Dawson's Creek und
stimmt, ich erinnere mich.
Sehr gut. Annie Murphy hat die Darstellerin und sie spielt.
Genau.
Alexis genau, Rose in Schitt's Creek.
Richtig, Alexis, genau. Eine sehr hübsche, ich würde sagen, Anfang 30-Jährige so in dem Dreh. Oder vielleicht auch mit 30er spielt sie hier. Und
ist 86 geboren. Die ist
oh ja, älter. Okay. Älter sogar. Sie spielt hier eine Ehefrau im White-Trash-Milieu. Und ihr Mann ist ein fucking Arschloch, ist wirklich unerträglich, also behandelt sie schlecht und ist halt so auch so extrem selbstgerecht und extrem widerlich. So, und die Serie hat einen ganz interessanten Kniff, und zwar die Szenen, in der Kevin, also der Mann, anwesend ist, die sind in so einem 90er-Jahre-Sitcom-Stil beleuchtet und gedreht und sogar mit so einem, wie nennt man das, so ein Love-Track, nennt man das so?
Ah, ja.
Oder Love-Box oder irgendwie sowas, ja, also da lacht immer, über seine Witze wird dauernd gelacht im Hintergrund, also wie, ich glaube bei El Bundy war das ja auch so, oder?
Ja, genau.
Oder, genau, also so wie bei El Bundy ist das. Und so sieht's halt auch aus, gell? Sieht so ganz bunt und ganz studiomäßig und nicht, ganz schlimm.
Nicht nur das, die Screenshots, die ich gerade sehe, da steht so ein Sofa in der Mitte und hinten geht die Treppe hoch. Ja, das könnte das Set von El Bundy sein.
Ja, genau. Ist wirklich ganz schlimm. Und damit geht's halt los. Und ich dachte so, also nach, weiß nicht, 3 Minuten habe ich zu Theresa gesagt, boah, Theresa, das ertrage ich nicht. Also das ist schon ganz schön 90er. Das ist hoffentlich nicht dein Ernst. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, bin ich in die zweite, Anfang der zweiten Folge gesprungen, um zu gucken, ob das so bleibt. Und da ist es nicht so. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, dann ist es einfach irgendein Gag oder so. Dann schauen wir das mal weiter. Okay, es stellt sich raus, dass eben immer wenn er da ist, geht es halt wieder in diese Optik. Und immer wenn er weg ist, dann dreht es in so eine ganz entsättigte, ganz depressive, ja, so Vorstadt-White-Trash-Optik. Und ist halt, ja, auch, ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es ist unheimlich gut gemacht. Also auch sie, ja, also sie ist halt völlig desillusioniert von ihrem Leben und will den halt einfach nur loswerden, den Typen. Und Und trotzdem ist es halt so, in den Szenen, in diesen Sitcom-Serien ist sie immer noch irgendwie lustig oder hat so lustige One-Liner und so, die aber, wenn man weiß, wie es ihr geht, ja, so wirklich bitterböse sind, wo man sich denkt, boah, scheiße, das ist richtig fies oder es ist richtig gemein für sie. Und die Story ist halt die, dass sie plant, ihn umzubringen, weil sie will ihn halt final loswerden. Und ja, und da halt Möglichkeiten sucht und dann findet sie eben auch einen Komplizen und dann gibt's noch eine Liebesgeschichte mit ihrem Ex-Freund, der wieder auftaucht in der Stadt und ja, und das Ganze halt dann eben wird zusammengehalten von diesem, sie muss Kevin loswerden.
Das ist interessant. Ich habe gerade die Screenshots in der IMDb durchgeschaut und es ist wirklich, jetzt wo du es dann erklärt hast, versteht man es, aber wenn man es nicht erklärt bekommt, wäre es wirklich eigenartig, weil man klickt die so durch und diese beiden unterschiedlichen Looks, das sieht aus, als würdest du durch Bilder blättern, die nicht zusammengehören. Die einfach vollkommen unterschiedliche Filme. Das kann nicht in demselben Film sein.
Genau, und das switcht halt hin und her, ja. Also wenn er in den Raum kommt, ist es plötzlich Comedy und wenn er rausgeht, ist es wieder voll Depri. Also, und das Coole ist, dass man in diesen Depri-Momenten sich irgendwie dann sogar heimelig fühlt, weil seine Anwesenheit und dieses Aufgedrehte und dieses Sitcom-mäßig ist so zum Kotzen, dass man immer froh ist, wenn es wieder so Depri ist. Und ich so, schön, nee, so gefällt uns das. So, schön entsättigt alles. Also es ist ganz seltsam.
Die Tagline hier in der IMDb steht A Look at the Secret Life of a Sitcom Wife. Da würde man ja was völlig anderes erwarten. Also da würde ich jetzt erwarten, dass sie wirklich eine Sitcom Wife ist. Also dass es da um jemanden geht, der in einer Sitcom mitspielt oder so. Also das ist ja dann ganz anders. Ja,
nee. Die ist wirklich eine Sitcom Wife sie hasst es.
Ich habe mir auch gerade die Screenshots durchgeguckt und also dieses Wohnzimmer, also das könnte tatsächlich eine 1:1 Kopie von irgendeiner 90er
Sitcom. Ja, könnte es.
Also ja. El Bundy ist nochmal ein bisschen anders, aber hier, das ist wirklich, also kommt da drauf. Aber
deswegen, ich dachte auch erst so, wo bin ich denn da reingeraten? Also es ist wirklich überzeugend. Und er ist auch recht richtig fies und ekelhaft.
Und die anderen, die erinnern mich so vom Look an, ist jetzt nicht so Depri, aber Gilmore Girls oder Men in Trees. Sagt euch das was?
Ja, aber es ist viel.
Aber rein
viel,
vom Look, also jetzt nur von den, ich sehe ja jetzt gerade nur die Screenshots
viel
auch.
Viel entsättigter und viel depressiver. Also also vom Setting und so, wie es gemacht ist, super gut, super interessant. Und leider krankt diese Serie an ein paar Dingen. Und ich finde, das Hauptproblem ist, dass die Lösung viel zu einfach ist. Also sie könnte sich einfach von ihm trennen. Also dieses, dass sie versucht, ihn umzubringen, ist überhaupt nicht nötig. Also und ist die ganze Zeit, auch dass sie die ganze Zeit so gequält ist, davon mit ihm zusammen zu sein und wie schrecklich das sind, so, sie könnte einfach gehen. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, dass sie bei ihm bleibt. Nichts. Wo ich mir dachte, ja, was soll denn das? Also, ich glaube, sie wird sogar darauf angesprochen von irgendeiner, aber habe ich nicht kapiert. Und dann, das Ende ist kein Ende, sondern ist so ein fehlendes Ende. Oder es ist nicht mal ein richtiger Cliffhanger zu einer zweiten Staffel, aber wahrscheinlich gibt es da eine zweite Staffel. Ich finde, man hätte es einfach abschließen sollen. Man hätte einfach irgendeinen Deckel am Ende drauf machen sollen. Ich weiß nicht, welchen genau. Es war so ein bisschen, es wäre rund gewesen, wenn es nach, ich weiß nicht, wie viele Folgen, 6 Folgen, 8 Folgen, einfach man es zugemacht hätte. Weil eigentlich diese Story, dass sie sich von ihm trennt in irgendeiner Form, das trägt nicht für mehrere Staffeln. Was soll das? Also, und auch diese Idee mit diesen zwei Settings. Ist auch nicht nötig für 2 Staffeln. Weiß ich nicht, was das soll.
Okay.
Aber es ist sehenswert. Also macht schon Spaß. Ist gut gemacht und macht zum Teil Spaß. Macht zum Teil auch keinen Spaß, klar, aber es ist halt so gemeint. Also ist schon eine gute Serie.
Aber ist es mit irgendwas vergleichbar, dass man sich jetzt überlegen kann, ob es für einen was ist oder nicht?
Das ist das Coole eigentlich, dass es eigentlich nicht vergleichbar ist. Also es ist schon ein bisschen Kunst. Und es ist Nee, mir fällt nichts ein, was ähnliches. Ja, vielleicht am ehesten, das ist natürlich jetzt einfach, das zu sagen. Ich hätte gesagt, wie Schitt's Creek ein bisschen schon, aber nee, das stimmt aber nicht. Schitt's Creek ist viel positiver und entspannter. Es ist schon auch deprimierend, aber, und schon auch lustig. Aber, nee, ich weiß es nicht. Ja. Ah, nee, fällt mir nichts ein. Vielleicht am ehesten wie Schitt's Creek, aber es ist weit davon entfernt. Aber es ist auf jeden Fall wert, mal reinzuschauen. Also.
Was ist das immer mit diesen Kevins? In We Need to Talk About ja, Kevin stimmt. Ist es ein Schulmassaker-Attentäter und jetzt ist es ein Arschloch. Irgendwas ist mit diesen Kevins in Hollywood los. Wo wir gerade bei 90er-Jahre-Sitcoms waren, ich hatte neulich mit meiner Frau die Diskussion, ob man unseren Kindern irgendwie, ob man ihnen Home Improvement, also Hör mal, wer da hämmert, noch zeigen könnte.
Oh, ich glaube nicht.
Meine Frau war dann auch dagegen und hat gemeint, das ist so, also dieses Rollenbild, was da vermittelt wird, sowohl mit den Kindern als auch mit der Frau, die irgendwie zu Hause und keine Ahnung. Und dieses.
Aber die geht doch später studieren.
Ja, also auch den verblödeten Mann. Der Mann ist ja auch völlig verblödet. Also.
Ja gut, das ist bei Pepper Woods auch nicht anders. Das war da auch verblödet.
Ja, nee.
Wir sind zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Vielleicht muss man
da mal reinschauen. Ich finde die 90er-Jahre-Serien, ich glaube, die meisten sollten in den 90ern bleiben.
Auf der anderen Seite, man kann doch nicht aufwachsen und nicht über Binford-Tools Bescheid wissen. Das geht dann, also man muss doch ein bisschen.
Also ich muss sagen, Hör mal, wer da hämmert, war tatsächlich eine meiner Lieblingsserien. Ich bin sogar zweimal schon an Fasching als Al Borland gegangen. Also ich würde
das kann ich mir gut vorstellen.
Passt gut. Ohne jetzt irgendwie erst
Nee, aber optisch passt
optisch
einfach
passt
gut.
Das einfach wahnsinnig gut.
Super.
Ja, es war naheliegend. Also absolut. Ich musste mir tatsächlich nur ein Holzfällerhemd anziehen, habe mir bei eBay einen Werkzeuggürtel gekauft und fertig war das Kostüm.
Erkennt man so.
Aber ich habe es tatsächlich die Woche noch irgendwo in der Vorschau gesehen. Ich war zufällig bei RTL Nitro oder so beim Durchseppen und da, also ich würde es mir direkt nochmal angucken, wenn ich drauf hängen bleiben würde. Also
ich befürchte, man kann das nicht mehr schauen. Aber
tja.
Ich weiß es nicht.
Drauf gekommen bin ich übrigens, ich schicke euch das gerade mal, weil ich dieses Bild hier, es ist jetzt für die Hörer schlecht, aber es ist so ein Meme-Bild, wo Al Borland zu sehen ist, wo er ganz handsome looking in die Kamera schaut und dann steht da drunter, ich, nachdem ich ein kleines Stück Holz unter einen Tisch gelegt habe, um ihn zu stabilisieren. Und dann dieser stolze Blick von... als ich dieses Meme-Bild flog mir irgendwie, ich weiß nicht, auf Twitter oder Instagram oder irgendwo entgegen und dann sah ich das so und dachte mir so, warum kennt meine Tochter übrigens diesen Typen nicht und diese ganze Geschichte und diese Serie und vielleicht ist sie dazu
gut,
noch
die wäre aber tatsächlich viel zu klein, ja, also
ja,
wahrscheinlich. Und tatsächlich wäre, glaube ich, so dein Sohn in 10 Jahren das bessere Publikum dafür.
Vielleicht, ja.
Wenn da Heidi auftaucht.
Der ist, ja, okay. Meinst du, mit 12 fährt er da schon drauf ab? Na, vielleicht mit 13?
Ja, man weiß es nicht. Ja.
Weiß man nicht. Aber im Moment ist der vollkommen in Pepper Woods aufgesaugt und alles, wo Feuerwehrautos drin sind. Insofern, das dauert noch einen Augenblick. Gut, das wollte ich nur kurz hier einschieben, bevor wir zu unserem nächsten Thema übergehen. Und das geht wieder ins Saarland. Miss Marvel.
Ja, Miss mit dem, oder? Ja. Dieses neue, ist das neu überhaupt? Das ist doch diese neue Form, die nicht.
Also ich würde sagen sagt, Miss Marvel.
Ob es Miss oder Mrs. ist, oder? Ist das nicht so eine neue Form?
Das weiß ich nicht. Aber,
ich habe da auch mal was gehört, dass es da eine gibt, eine neue, weil man das nicht mehr unterscheiden soll und darf und muss, aber ich bin da auch.
Ich glaube, die wird irgendwie stimmhafter gesprochen als das.
Was war denn die Unterscheidung, dass er verheiratet ist oder älter ist oder
genau,
sowas war es?
Eines Fräulein, das andere ist Frau und das andere ist, das neue ist jetzt halt, dass es eine Frau in Form von, ist nicht klar, ob sie verheiratet ist oder nicht.
Es wurde ja, die Protagonistin ist 16, also
könnte Miss sein, ja.
Also ich hab's als Miss abgespeichert. Und ich, ja, ich
unabhängig so, davon. Was ist das und worum geht's?
Es ist die neue Marvel-Serie, die auch ins Marvel Cinematic Universe eingegliedert ist, in Phase 4. Und es geht um, wie gesagt, ein 16-jähriges Mädchen mit pakistanischen Wurzeln, Kamala. Oder Kamala? Ich weiß gar nicht mehr. Kamala war es, glaube ich. Die ganz großer Marvel-Fan, vor allem Captain Marvel-Fan ist. Und es steht auch die Avenger-Con an und da will sie mit ihrem besten Freund Bruno auch unbedingt hin. Da steht ihr aber die Mutter im Weg. Da muss sie irgendwie ein bisschen tricksen und gucken, dass sie da hin kann. Und auf der Avenger-Con gibt es einen Wettbewerb, mir fehlt's Wort, ein Double, nee, ein Double ist nett, aber die...
Lookalike-Wettbewerb?
Ja, so in die Richtung. Ist nicht das Wort, was ich suche, aber wer halt das beste Captain Marvel-Kostüm hat.
Ah, okay. Mhm.
Sie hat ein gutes Kostüm und möchte aber noch so ein kleines Detail. Das ist halt so, dass sie ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat und findet ein Armband, was irgendwie so ein Familienerbstück ist. Und das zieht sie an und jetzt bin ich mal gar nicht mehr sicher, ist schon ein paar Tage her, wo wir das geguckt haben, aber entweder findet es schon zu Hause raus oder auf der Avenger-Con, dass sie mit Hilfe dieses Armbands Kräfte entwickelt. Und die tauchen so richtig auf der Avenger-Con dann auf. Und sie ist relativ schnell bekannt, mehr oder weniger im ganzen Land. Und ist so der neue kommende Superheld dann jetzt. Aber halt alles im viel kleineren Rahmen wie die normalen Standard-Superhelden. Also mehr so die... Der Superheld um die Ecke, so ungefähr. Und dann geht's halt weiter drum, dass sie mit ihren Kräften zurechtkommt, dass sie lernt damit umzugehen und die Bevölkerung immer mehr, dass die sie in Anführungsstrichen akzeptieren und irgendwann kommt natürlich auch dann die Person ins Spiel, die auch dieses Armband haben will und versucht es sie abzujagen und so. Und darum geht es. Und es ist halt jetzt im Moment, oder es ist eine Miniserie, ich glaube es sind 6 oder 8 Folgen, 6 sind's.
Mhm.
Und Spaß gemacht.
Aber es hat jetzt da, also sie hat ja keine, hat sie Fähigkeiten oder?
Ja, also sie hat wohl Grundfähigkeiten, die aber mit Hilfe des Armbands erst rauskommen. Und also ich glaube, wenn wir jetzt das Armband anziehen würden, würde nichts passieren. Sie hat eine Kraft, mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein, also sie so wie die Macht, also die hat sie, hat sie eh schon. Die können verschiedene Leute auch spüren. Und
diese vierte Generation Marvel, ich hadere das extrem damit.
Also ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, dass dir das ganz gut gefällt. Man sieht halt auch viel von ihrem normalen Leben, also in dieser pakistanischen Familie, in der pakistanischen Gemeinde, wie das alles so ist, wie sie sich dann aber trotzdem das normale Highschool-Leben einlebt und oder halt wie sie da generell nicht einlebt, da ist sie ja schon eben die drin und alles.
Ja, das mag ja sein, aber ich finde, das ist ein Problem in dieser vierten Generation oder wie nennt sich das jetzt, Phase 4, dass das so Stories sind, die nicht miteinander richtig zusammenhängen und die auch irgendwie nicht zusammenpassen, also die so ganz verschiedene Genres sind, so jetzt haben wir da so eine so eine Migrationsfamiliengeschichte, die mag ja auch interessant sein, aber so, wie passt die zu WandaVision und wie passt die zu Shang-Chi und zu, weiß der Teufel was, ja, also das ist, oder zu Loki, so mit Multiversum,
ja, das,
und sowas.
Das wird man halt im Endeffekt ja alles noch sehen. Also ich meine, WandaVision,
ja,
hat man am Anfang oder am Ende von WandaVision konnte man sich ja das auch nicht richtig vorstellen. Dann mit dem neuen Doctor Strange war die Verbindung dann auf einmal nochmal da. Und jetzt müssen sie halt irgendwie gucken, dass er halt ganz viele neue Charaktere nochmal ins Spiel bringen,
das ist,
um da im Endeffekt nochmal was Neues aufzubauen.
Ich finde, sie machen viel zu viele Charaktere. So völlig unüberschaubar. Es ist einfach, die kacken uns einfach zu mit Charakteren.
Da kann man natürlich drüber streiten. Da bin ich teilweise auch bei dir, dass das halt so wirklich extrem ist, was da jetzt rauskommt an Sachen. Also ich meine, jetzt geht's ja auch schon direkt weiter mit She-Hulk. Also man hat
obwohl es sogar
kaum
ganz gut aussieht, aber
kaum Luft zum Atmen.
Es ist halt eine Anwaltsserie, gell? So, ja, machen wir halt auch noch Ellie McBeal auf Marvel. okay.
Ja. Völlig losgelöst davon muss man die, glaube ich, einfach sehen. Und da kann man es ganz gut gucken. Also es ist so wie bei allen anderen Serien auch. Am Ende kommt halt die After-Credit-Scene, die halt die Serie irgendwie nochmal ins MCU mit einbindet.
Ich muss aber auch gestehen, als du es uns vorhin angekündigt hast, habe ich an Captain Marvel gedacht. Ich dachte, du erzählst uns das über Captain Marvel und war jetzt ganz verwundert, so, wie mit pakistanischen Wurzeln und so, das passt doch gar nicht zu Pilat.
Das war auch mein erster Gedanke, so, das ist jetzt so Captain Marvel Inception One Level Down, so.
Ja, es ist halt wirklich, also die Namensgebung ist halt wirklich ein bisschen schwierig, aber die basiert jetzt meldet sich meine Apple Watch, sorry. Faden verloren. Ach so, ja, dass es Captain Marvel gibt, generell Marvel, dann noch jetzt Miss Marvel, ist schon alles ein bisschen verwirrend, aber vermutlich einfach auf den Comics, die es wahrscheinlich schon seit x Jahren gibt. Also da habe ich jetzt auch gar nicht irgendwie nachgelesen, ob es da früher irgendwelche Comics gab. Vermutlich ja schon.
Ja, wahrscheinlich. Oh, keine Ahnung. Ja, ich bin ja da meilenweit zurück. Ich habe jetzt im Urlaub erst angefangen mit Infinity War. ich habe noch ein bisschen was vor mir. Aber naja.
Ich mag gucken, welche auch irgendwann drüber bricht. Ich bin ziemlich raus aus dem Marvel.
Ja, ich bin nämlich auch eigentlich abgehängt. Das ist die Sache. Ich habe übrigens vorhin mal recherchiert mit dem Miss und Mrs. und Miss. Es ist ja tatsächlich so, wie ich das in Erinnerung hatte. Also die Form Miss, die M-I-S-S geschrieben wurde, ist tatsächlich veraltet und wird wirklich nur für Mädchen oder so benutzt, ja, also für Kinder im Endeffekt, weil sie eigentlich despektierlich ist bei Frauen und heißt eben Fräulein. Und bei Frauen benutzt man, die von denen man weiß, dass sie verheiratet sind, sagt man schon noch Mrs. Und alle anderen, und das ist auch die formelle Anrede, benutzt man dieses MS. Und es spricht sich, so wie ich es in Erinnerung hatte, mit einem stimmhaften S am Ende. Also Miss. Also nicht zu verwechseln mit Miss.
Oh Gott.
Also mit einem stimmlosen S.
Kompliziert, aber gut, wissen wir das jetzt auch.
Ich habe auch gerade nochmal nachgelesen, das Wort, was ich eben gesucht habe, war Cosplay.
Okay.
Und Miss Marvel gibt es schon seit 1977.
Mhm.
War damals die Carol Danvers, die...
Und da hieß sie wahrscheinlich wirklich noch Miss Marvel, oder? Mit M-I-S-S.
Also hier bei Wikipedia steht immer nur MS.
Oh, ich wusste gar nicht, dass das so alt ist.
Und ja, gut... Weiß man nicht, ob das nicht 1977 bei Wikipedia noch anders stand.
Sehr gut.
Aber Carol Danvers ist halt tatsächlich die Captain Marvel, wie man sie kennt, von den Filmen. Also die wurde später dann von Miss Marvel zu Captain Marvel. Und dann, also hier steht, im Jahre 2012 debütierte Carol Danvers als die neue Captain Marvel und ihren Platz als Miss Marvel übernahm 2014 eine 16-Jährige, also dann halt die man kennt. Also seit 2014 gibt's halt die Miss Marvel, wie sie jetzt in der Serie aufgetaucht ist.
Okay. Interessant. Aber auch verwirrend. Und auch beliebig dann irgendwie. Es ist, finde ich, ja, auch jetzt in der vierten Generation seltsam, dass da dann jetzt jemand anderes Captain America ist und sowas. Was total strange. Also ist, ich werde da nicht warm mit.
Ja, das ist aber, glaube ich, dieses Comic-Ding. Also das halt, also das alles gab's wohl ja auch schon in irgendwelchen Comics. Also ich bin nicht in den Comics drin. Dass Comics
einfach auch wild einfach alles geschrieben haben und halt damit sie halt auch alles schreiben können.
Da geht halt alles.
Ja, genau, da geht halt alles. Ich weiß nicht, ob das aber wirklich gut ist in so einem Cinematic Universe. Habe ich meine Zweifel. Aber gut, wenn es dafür einen Abnehmer gibt, dann soll das so sein.
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass Kevin Feige oder wie man ihn auch immer ausspricht, dass der tatsächlich noch den Überblick über das große Ganze hat. Und von daher macht es auf jeden Fall immer. Ja, bisher macht es den Eindruck. Also ich geb zu, jetzt mit den letzten Serien wird es immer ein bisschen schwieriger, die alle so ein bisschen anders sind und alles. Aber sagen wir mal, bis Ende Phase 3, also noch weiter, wie du jetzt, wie dein Stand ist. Hm. Also funktioniert alles. Definitiv.
Ja. Also. Übrigens wurde es damals schon MS Marvel, also Ms. Marvel genannt und war damit, hat damit einen feministischen Ausdruck gehabt. Also hatte durchaus Präsenz damals, feministische, und war bewusst so gewählt. Also ich wusste gar nicht, dass das so alt ist, diese MS-Form, aber sie scheint eben aus dieser Zeit etwa zu sein.
Wieder was gelernt.
Hm. Interessant.
Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema, wo Feminismus gebraucht wird, vermutlich. Oder kommen da spannend. Viele Flugbegleiter drin vor, die nicht dem Klischee entsprechen? Das Klischee ist, ob das Flugbegleiter, wenn sie männlich sind, dann sind die schwul, oder? Das ist doch so das Klischee. Wird das gebrochen? Ist das noch so? Ist das sowieso hier nur ein Klischee oder wie ist das?
Ich glaube nicht, dass es ein Klischee ist, aber hier ist ein Flugbegleiter drin. Es wird nicht thematisiert in dieser Staffel, in der zweiten, ob der schwul ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es in der ersten war, aber das ist, also da wird nicht, der könnte genauso hetero sein. Also
Also wir sprechen Thema über Flight Attendant, die Serie.
Und genau.
In meiner Erinnerung war er schwul, aber...
Ja, war er schwul? Okay, jetzt in der Staffel ist das kein Thema mehr oder kein...
Bild's mir nur ein. Also ich bin bisher in meinem Leben einmal auf einen getroffen und der war schwul. Das war totales Klischee.
Ja.
Vielleicht habe ich es deswegen so abgespeichert. Aber ich würd gern nachher noch ganz kurz eine andere Serie empfehlen, die mir jetzt gerade beim männlichen Flugbegleiter eingefallen ist. Ich muss nur gerade gucken, wie sie heißt. Ich trage es dann gleich ein.
Okay. Flight Attendant ist die zweite Staffel schon seit einiger Zeit draußen. Ich habe sie auch schon vor einiger Zeit gesehen. Leider verschwimmen jetzt die Erinnerungen schon wieder ein bisschen, deswegen weiß ich nicht wahnsinnig viel dazu sagen, weil auch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen ist.
Kannst du ganz kurz einen Recap machen? Worum geht's da? Also außer, dass die Flugzeuge fliegen und Tomatensaft
servieren. Darum geht's gar nicht. Also in der ersten, der Wilms kann mich da vielleicht unterstützen, der hat die erste Staffel auch gesehen. Wir haben eine Protagonistin gespielt von Kaylee Cuoco, also Penny aus Big Bang Theory, die Alkoholikerin ist und Flight Attendant und die einen One-Night-Stand hat, ich glaube in Bangkok oder so, und der Typ ist morgens tot, beziehungsweise hat eine durchgeschnittene Kehle. Und sie flüchtet, weil sie eben die Befürchtung hat, dass sie da eventuell unter Verdacht geraten könnte. Und sie kann sich auch nicht erinnern, was passiert ist in der Nacht vorher. Sie war betrunken halt. Und dann geht halt so ein Katz-und-Maus-Spiel los. Sie wird, im Endeffekt wird nach ihr gefahndet. Und sie versucht herauszufinden, wer den Typen umgebracht hat. Der Kniff bei der Serie ist, dass sie so eine Art Halluzination hat und immer mit dem Typen redet, als wäre der noch am Leben. Also der gibt ihr im Endeffekt so Tipps und Ratschläge, was die Ermittlung seiner Ermordung angeht und so. Und das ist so ganz leidlich charmant in der ersten Staffel. Und ist so auch, ja, irgendwie ganz spritzig, oder Willems? Bist du da bei mir, oder?
Ich fand's ziemlich zäh. Also, ah, du fandst
das schon zäh, dann schau dir mal die zweite Staffel an.
Ich habe es zu Hause schon öfters mal angeregt, ob man die nicht mal gucken sollten und so, aber nee,
mach's nicht.
Bisher habe ich es nicht geschafft. Aber also mein bester Freund hat es mir empfohlen. Mhm. Also der Echt? War begeistert. Also, aber im Detail habe ich tatsächlich nicht mit ihm drüber geredet. Also
die zweite Staffel ist halt, diese FBI-Geschichte ist halt viel stärker eingebunden. Die sind jetzt gefühlt alle beim FBI, ja, also auch sie ist jetzt so verdeckte Ermittlerin beim FBI, was natürlich kompletter Bullshit ist. Und auch dieser andere Flugbegleiter, von dem wir vorhin gesprochen haben, der ist sogar richtiges FBI, er ist richtiger FBI-Ermittler und also es ist alles so komisch. Und wir haben, es ist wieder so eine ganz komische, wieder aufgebrühte Crime-Geschichte mit völlig irren Killern, völlig überzeichneten, und dann hat man halt, klar, weil man das eben auch schon in der ersten Staffel hatte, hat sie jetzt wieder so Halluzinationen, die aber viel krasser sind, und hier trifft sie sich jetzt immer mit sich selbst aus anderen Zeitebenen. Also ihr begegnet dann immer ihr eigenes Selbst aus der Zeit, wo sie gerade Alkoholikerin wurde, also als Teenager, und aus der Zeit, wo sie so etwa ihr Alter hat, aber Alkoholikerin ist, weil sie ist jetzt trocken seit einem Jahr, so halbtrocken jedenfalls. Und ja, im Endeffekt ihr böses alter Ego oder ihr betrunkenes oder ihr Partymachendes oder ja, lasterhaftes. Und das ist unheimlich öde. Also diese Szenen, wo sie dann in dieser Parallelwelt mit ihren zwei alter Egos ist so ätzend langweilig und öde, und tut nichts zu der Story dazu. Und dann ist noch mit ja, das Thema der Aussöhnung mit ihrer Mutter gespielt von einer wahnsinnig gealterten Sharon Stone. Also ich fand's unfassbar zäh. Ich habe mich wahnsinnig gelangweilt.
Ist sie auch immer noch so nervig?
Ja, sie ist eher noch schlimmer. Also sie ist, sie ist jetzt halt auch noch eine trockene Alkoholikerin nervig. Also es ist ja, nervig und langweilig.
Nee, ich glaube, das wird dann nichts.
Also das mit dem One-Night-Stand in Bangkok ist doch schon vom Start weg eine schlechte Idee. Wir wissen doch seit 1984, seit dem Song One Night in Bangkok, can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. Da haben wir es doch. Also ich meine, das hätte man doch wissen können.
Das Lied wird wahrscheinlich auch gespielt in der ersten Staffel, bin ich ziemlich sicher. Wenn das wirklich in Bangkok war, ich glaube, es war da, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Weiß
nicht
mehr, aber völlig egal, die hat ja überall einen, also.
Ja, genau. Ja, also nee, es ist wirklich, und auch die Figuren aus der ersten Staffel, die jetzt wieder auftauchen, ja, als ihre Freundin und Kollegin,
ist die, Rosie das, Perez noch dabei?
Welche waren das?
Diese, so eine Latina.
Ja, genau, die meinte ich. Die, wo ja in der ersten Staffel dann so ein bisschen lustig war, was deren Verwicklung war, das war ja auch ein bisschen drüber eigentlich.
Ja, da kann ich mich auch nur noch so dunkel dran erinnern, aber ich habe die halt als, also die hat ein paar gute Filme gemacht, deswegen ist die mir auch in stimmt. Erinnerung ja, geblieben. Ja.
Und aber auch ihre Rolle ist jetzt sehr überdreht und so, die ist jetzt so eine Aussteigerin in Island und so völlig. Warum? Also
völlig realistisch.
Ja, also es ist so ganz viel, ist so völlig, also an Haaren herbeigezogen, ist schon selbst, es ist nicht mal an Haaren herbeigezogen, es ist einfach hingeploppt oder hingekotzt, ich weiß auch nicht. So, ja, komm, wir greifen mal in die Mottenkiste und gucken mal, was rauskommt und so. Und dann peppen wir es ein bisschen mit Halluzinationen von sich selbst auf. Oh nee, öde. Also bitte nicht. Bob, nächstes Kapitelmarke, bitte.
Schnell raus hier. Schickeria, wir sind wieder in München. Du bist ja oft in München in letzter Zeit und jetzt fängst du noch an, über München Sachen zu gucken. Ich habe übrigens nachgelesen im Nachgang der letzten Sendung, im Eisbach herrscht Badeverbot. Ist alles total.
Allgemein oder momentan?
Nee, generell so. Es ist, wird wohl nicht enforced ja, scheinbar, aber du genau. hast dich da einer,
ja auch überall Schilder.
Mindestens einer Ordnungswidrigkeit schuldig gemacht.
Ja, ja klar. Und so wie alle anderen. Klar, es hängen auch überall Schilder, dass es lebensgefährlich ist, dass man auf keinen Fall machen soll und so.
Hast du es schon gemacht?
Das mit den, ja, ja, habe ich letzte Woche berichtet. Habe ich, ich bin den
Eisbach durchschwommen. Also, weit habe ich schon gehört.
Ja, es war aufregend, muss ich sagen. Und ich verstehe auch, warum es verboten ist.
Ich kann es mir vorstellen.
Meine Frage, also darf man auch nicht surfen oder also gilt das auch als Baden oder?
Darüber stand in dem Artikel nichts, aber ja, keine Ahnung.
Wahrscheinlich auch, gell.
Also Schickeria.
Schickeria. Ja, ist jetzt eine, glaube ich, neue Doku, vierteilig, über die Münchner Schickeria, wird gerade bei Amazon angepriesen.
Das heißt, wir reden so über 60er, 70er Jahre sowas?
60er bis 80er, bis 90er okay. eigentlich.
Ich hätte jetzt auch also vermutet, gesagt, die Dietl-Ära.
Ja, oder? Die ist auch dabei. Dietl taucht ungefähr, naja, wenn es eine Sekunde ist, ist es viel auf. aber dazu gleich noch was. Da habe ich nämlich auch eine Theorie zu. Also, diese Dokumentation ist, spielt mit altem Videomaterial oder altem Fernsehmaterial aus der Zeit. Man sieht relativ viele so der üblichen Schickeria, die man halt so kennt, ja, also so die Stars, die halt damit da damals dabei waren. Dann ist es, wird so, wie nennt man das, so erzählt, also gibt es so Erzähler, die einem darüber was erzählen, die man so in auf einem Stuhl in einem Loft sitzen sieht und dann die da halt was erzählen. Die damals auch dabei waren. Das ist in den ersten Folgen ist das vor allem Iris Berben. Ich glaube, die Serie wird auch präsentiert von Iris Berben. Und die erzählt halt, wie das damals so war, ja. Und das macht sie überhaupt nicht gut. Also sie liest ganz schlecht ab. Also es ist ganz furchtbar. Also es ist wirklich, man kann es, ist so cringe, man kann es kaum ertragen. Weil sie so erzählt, als würde sie frei erzählen, aber man merkt total, dass sie es abliest und es macht sie nicht gut.
Ah, scheiße.
Also es ist ganz, ganz schlimm. Also es klingt halt total getextet. Und dann in den späteren Folgen, also in den zwei späteren Folgen, weil es da halt einfach sehr unglaubhaft wäre, wenn sie das halt alles erzählen würde, weil sie war halt nicht überall und immer dabei. Es ist schon so, ist es sehr unglaubhaft. Ist es dann halt Thomas Gottschalk, der es erzählt. Ja, der macht es wenigstens, das Reden kann der besser. Aber naja. Dann ganz seltsam gibt's noch so Einspieler, die in diese dokumentarischen Teile reingemischt werden von Schauspielern, offensichtlich von jetzt, die jeweils Iris Berben und Thomas Gottschalk spielen.
Was?
Also, okay. Ja, genau, die auch denen leidlich ähnlich sehen, was problematisch ist, weil auch altes Filmmaterial gezeigt wird, wo man Thomas Gottschalk oder beziehungsweise Iris Berben sieht und man eben sieht, dass die denen nicht wahnsinnig ähnlich sehen und das ist, also gerade bei Thomas Gottschalk ist es ziemlich peinlich und bei Iris Berben ist es auch deplatziert, also komisch irgendwie. Weiß nicht, was das sollte. Ja, und dann zeigen sie halt so ein Potpourri oder so eine Collage von alten Filmschnipseln von damals und erzählen eben so ein bisschen, wie das halt losging mit der Schickeria. Das ist, ja, es ist halt ein Stückwerk und die Zusammenhänge, das kann man so, die Zusammenhänge kann man so beschreiben, muss man aber auch vielleicht nicht zwingend, ist vielleicht auch ein bisschen nostalgisch oder, ja, es ist komisch irgendwie. Ich habe häufig so das Gefühl, dass es pseudo-zusammenhängt. Also werden Dinge als Zusammenhänge dargestellt, die gar nicht richtig Zusammenhänge sind, sondern die sind nur, ganz seltsam. Helmut Dietl habe ich ja vorhin, oder hattest du vorhin schon angesprochen, taucht ganz kurz auf, wird, also Key Royale, also eben, der hat ja diese Serie oder diesen Mehrteiler gemacht in den 80ern über die Schickeria, Key Royale. Die ja auch in mehreren Memen auch heute noch präsent ist. Also zum Beispiel dieses Mario Adolf-Mem, mit dem ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Kennt man ja vielleicht, ne? Das ist eben aus Key Royale. Das über Key Royale wird gesprochen, über Helmut Dietl nicht. Und er wird auch nur, ist, also man kann ihn sehen, aber es ist halt wirklich, Ja, und ich habe, meine Vermutung ist dann halt, weil der hat ja in dieser MeToo-Sache ist der ja als Täter identifiziert worden, oder? Soweit ich weiß. Oder verwechsel ich ihn da? Ich glaube nicht, gell?
Ich habe ihn da auch irgendwie so abgespeichert, aber das ist jetzt auch dünnes Eis, ja.
Ich meine,
ja, das irgendwas ist meine war da, aber
ja, das ist meine Vermutung, dass er deswegen hier quasi nicht genannt wird. Ich meine, ja, was natürlich ein bisschen komisch ist, weil er ist ja schon ein zentraler Akteur darin, ja. Und ja, und bei anderen Akteuren habe ich mich gewundert, dass sie nicht dabei waren. Also über Uschi Obermeier wird gesprochen, auch gar nicht so wenig. Warum haben sie nicht geschafft, die vor die Kamera zu holen? Verstehe ich nicht so ganz.
Veronika Ferres.
Ja, genau, auch die. Also ist halt nicht
dabei. Ich hätte jetzt auch tatsächlich so an Heiner Lauterbach und so noch gedacht.
Ja, sind alle nicht dabei. Also ist schon ja ziemlich überschaubar, wen sie da vor die Kamera gekriegt haben. Und ja, und Kitten halt alte Videoschnipsel. Also ist halt, ja, Uschi Glas ist halt dabei, klar. Gloria von Turn und Taxis. Und
die gehört da auf jeden Fall rein, ja.
Ja, klar. Ja. Und also was mein Problem dann zunehmend war, dass es halt zunehmend öde ist. Also ich würde sagen, so die ersten zwei oder die ersten anderthalb Folgen kann man sich noch ganz gut anschauen. Dann hält einen Freddie Mercury und dass sie den ziemlich breit treten und überhaupt Queen ziemlich breit treten, hält dann mich ganz gut bei der Stange. Obwohl, ja, gut, ich glaub, hat nicht Freddie Mercury sogar seine HIV-Infektion von dort? Ich meine, das wird nicht thematisiert. Das
ich glaube aber auch. Also zumindest wird das doch, glaube ich, in Bohemian Rhapsody so angedeutet.
Ja, genau. Ich meine auch. Und also das wird so, ja, als wären die nur zum Musik machen in München gewesen. Und ja, nee, und natürlich auch zum Party machen. Aber also, man hat immer so das Gefühl, hier fehlt doch was und da fehlt doch was. Und es war irgendwie öde. Also ich habe mich dann am Ende ziemlich durchgequält, muss ich gestehen. Und wenn ich nicht gerade in München gewesen wäre und momentan häufig da bin, hätte ich es wahrscheinlich nach anderthalb Folgen abgebrochen. Und ich dachte so, oh nee. Und dann diese Iris Berben-Cringe-Nummer. Also
gut, ja. Dann würde ich empfehlen, wenn man sich mit München befassen will und wenn es auch von Helmut Dietl ist.
Ja, Kirill.
Dann Monaco-Franze nochmal gucken.
Oder da, ja, stimmt.
Mit Helmut Fischer und Ruth-Maria Kubitschek. Schöne 80er-Jahre-Serie.
Habe ich leider nie gesehen, aber wollte ich immer mal.
Wird immer mal wieder, glaube ich, auf dem BR gezeigt irgendwie. Ja. Also bin ich schon ein paar Mal
Habe ich auch gelaufen. So Kindheitserinnerung dran, ja. Meine Großeltern haben das geschaut.
Doch irgendwie nur 10 Folgen.
Ja, das ist überhaupt immer so, gell? Das ist bei so Serien, ist mir jetzt bei mehreren Serien so passiert, wo ich dachte, so, oh, das müsste man sich mal anschauen, aber quält man sich dann da durch und dann schaut man, wie viele Folgen das sind, und dann sind es insgesamt nur 8 Folgen oder so von der Serie, wo man so das Gefühl hat, die hat ganze Generationen geprägt. Ja, das war der auch, gell?
Ja.
Es sind 10 Folgen und gibt's sogar auf Netflix.
Ah, siehste, da musst du da auf jeden Fall mal reinschauen, das muss man mal gesehen haben.
Weiß ja auch nicht, wie gut das gealtert ist.
Ja, geht so. Wenn man das mit so einem nostalgischen Auge gucken kann, dann geht das, glaube ich, irgendwie. Ja. Wenn man das zum ersten Mal sieht und jetzt mit modernen Standards bewertet, dann eher nicht, ne?
Ja.
Ja. Gut, also, das klang jetzt nicht nach einem großen Endorsement für diese Doku, die mir auch, glaube ich, bei Amazon jetzt ständig oben entgegengehalten wird.
Braucht man nicht.
Amazon hat ja jetzt auch auf dem Apple TV seine App dann mal final geändert. Die sieht jetzt auch aus wie die anderen Streaming-Dienste, sag ich mal.
Die Frage ist, kann sie auch das, was Netflix kann? Ich werde das testen.
Also, sie haben sie ein bisschen verbessert. Was ich ganz befremdlich finde, ist, sie hat dann immer diese Cover, und wenn du dann mit deinem Cursor, sag ich mal, auf einem dieser Cover stehen bleibst, dann verbreitert sich das plötzlich auf die geschätzt dreifache Breite und klappt so aus. Ändert dann auch das Bild, weil eben ist es ja noch ein Hochkant-Cover und dann ist es ein Breitformatbild. Und dann kommt auch Text dazu, und dieser Moment, wenn diese Animation aufklappt, der kommt halt immer so verzögert. Du scrollst da gerade so durch die Liste, und wenn du ein Sekündchen zu lange auf irgendeinem Ding stehen bleibst, dann schiebt sich das plötzlich so auseinander und drückt allen anderen Content nach rechts und links weg und wird so breit und ändert dabei aber auch das Foto. Und deshalb denke ich jedes Mal, Hilfe, ich habe irgendwie verklickt, irgendwas ist Komisches passiert. Also da bin ich noch nicht so richtig warm geworden mit dieser neuen Amazon-App. Aber gut, Fortschritt und so.
Hm.
Gut, jetzt kommt Willems reingeschobene Kapitelmarke, die Serie, die irgendwie mit den Flight Attendants zusammenhängt. Take it away.
Nee, also der einzige Zusammenhang ist tatsächlich, dass dort auch ein männlicher Flugbegleiter mitspielt. Und es geht um Damaged Goods. Das ist eine deutsche Serie mit Sophie Passmann in der Hauptrolle. Und es geht um fünf Mit- oder End-20er. Die sind befreundet schon ewig lang, weil sie irgendwie als Teenies in irgendeiner Gruppentherapie zusammen waren. Und seitdem sind sie gut befreundet. An sich sind es fünf völlig verschiedene Charaktere. Die Hauptfigur ist die Nola, von Sophie Passmann gespielt, die eigentlich Psychologiestudentin ist, aber direkt am Anfang exmatrikuliert wird, weil sie durch alles durchgefallen ist und somit ihr Studium so auf diese Art und Weise beendet hat. Und dann muss sie gucken, wie sie jetzt ihr Leben weiter bestreitet. Und die fünf machen immer ganz viel zusammen, bereden jedes Problem und da kommt sie dann so aus einer Sektlaune raus auf die Idee, sie macht auch einfach einen Podcast und nennt sich die Küchenpsychologin und beredet dort die ganzen Probleme ihrer Freunde und erzählt quasi durch den Podcast der ganzen Welt, aber nicht ihren Freunden. Und da sind die Probleme halt vorprogrammiert.
Immer eine gute Idee.
Und also ist eine ziemlich kurzweilige Serie, die ich echt empfehlen kann.
Okay. Ja, und sie geht davon aus, dass die Freunde nicht hören, oder was?
Sie denkt da gar nicht drüber nach. Also sie.
Ach so, dumm kann man doch gar nicht sein, oder?
Sie legt da einfach drauf los. Sie hat auch in jeder Alltagssituation, sie beobachtet die Situation und meint immer alles besser zu wissen und jedem einen, in Anführungsstrichen, guten Ratschlag geben zu können. Und das macht sie auch, ohne Rücksicht auf Verluste. Und genauso macht sie das hier jetzt auch. Ich weiß gar nicht, ob sie das angetrunken macht oder einfach so. Sie labert halt einfach zu Hause in ihren Computer und veröffentlicht das und denkt dann gar nicht mehr weiter drüber nach.
Also machen wir das hier auch. Ich sehe gerade ganz lustig besetzt hier teilweise dann noch, also nicht nur Sophie Passmann, sondern auch Jasmin Gerard und
den Tim Oliver Schulz, ich kann den halt noch auch aus verschiedenen anderen deutschen Filmen, alle anderen. Michaela May kennt man. Die spielt die Großmutter von einer.
Auch
Figur.
In Nigeria auf, mehrfach. Sehr viel sogar.
Ja, also, wie gesagt,
Christian
kann ich.
Kramitz, hab ich noch gelesen.
Ja, der hat so eine Minirolle, auch eigentlich ziemlich witzig. Also, der hat so.
Klingt echt ganz gut.
Auch nur also ein paar Minuten.
Kann man zumindest mal reingucken. Amazon.
Also ist ganz kurzweilig so, ja, bei uns war das so dann, oh, wir sind noch nicht müde genug für ins Bett, aber das dauert irgendwie so 25 Minuten oder so, eine Folge kommt, die schauen wir noch und dann.
Ja, es sind noch nur 8 Stück. Auf IMDb übrigens alles grottenschlecht bewertet. Die einzelnen Episoden so mit teilweise 4,0, 3,3, 3,2. Also, keine Folge hat eine Bewertung über 5.
Und ich glaube, da ist aber dass das doch das Problem von deutschen Serien oder deutschen Filmen. Die werden einfach von vornherein schon mal einfach schlecht bewertet, weil es deutsche Sachen sind.
Ja, gut.
Also habe ich ganz oft das Gefühl.
Man weiß auch nicht, also wenn da Leute bewerten, die vielleicht Deutsch nicht als Muttersprache haben, man weiß ja gar nicht, wie die Synchro ist. Also ich meine, die sind das eh nicht gewöhnt, die Amis
Ob's
Synchro zu
Synchro
gucken.
Gibt, ja.
Ob es eine gibt und wenn, dann ist die wahrscheinlich noch schlechter als die deutschen Synchros. Von den englischen Sachen sind, ne? Das ist dann auch nochmal.
Ja, und dann kann es ja auch sein, dass es zu stark in Deutschland verortet ist, gell? Dass es halt nicht funktioniert, wenn es in Amerika schaust.
Müsste mal halt gucken, wo die Bewertungen herkommen, aber ja, führt jetzt zu weit.
Hm. Und aber die Sophie Passmann-Figur, ist das eine Protagonistin oder ist es eher eine Anti-Heldin? Also ist sie sympathisch oder, weil es klingt jetzt überhaupt nicht sympathisch.
Sie hat auch sympathische Züge, also das wobei das klingt jetzt vielleicht auch schon ein bisschen zu hart. Also sie ist ein netter Charakter, hat aber halt durch dieses Direkte und alles
aber sie lästert gerne.
Ja, das definitiv. Aber das macht's auch mit ihren Freunden zusammen. Aber ich meine, trotzdem halt die Tatsache, die privaten Details ihrer Freunde so auszuwälzen, ist halt natürlich scheiße. Also das kann man schon als extrem negativ sehen und sie dann halt auch durchweg als schlechte Person sehen oder so. Also das kann man schon. Das
klingt jetzt jedenfalls nicht so sympathisch.
Aber ich würde sie jetzt nicht als den mega Unsympathen bezeichnen. Also das war halt eine falsche Entscheidung, die sie getroffen hat. Und dann war sie halt irgendwie da drin und hat die Kurve nicht mehr bekommen. Also sie versucht halt auch ganz lang, das irgendwie zu beichten oder das mal irgendwie anzudeuten. Aber ja, irgendwann ist man halt so weit in der Spirale drin, dass es halt, ja, wenn da halt irgendwie 10, 15 Folgen oder was weiß ich raus sind, dann hat man vielleicht einfach schon 10, 15 zu viel.
Folgen hat mir eh noch keine Aufmerksamkeit, hat noch keiner zu.
Das mag sein, aber ich glaube, hier wird's dargestellt, dass die tatsächlich extrem viele Zuhörer hat.
Ach, wenn das so wäre, schön wär's.
Ja.
Gut.
Ich hab grad, mir ist übrigens gerade noch was eingefallen, was ich zu Schickeria nachreichen möchte. Und zwar wird eine Frau relativ häufig gezeigt, weil die einfach auch ein Teil der Schickeria war, mit der ich schon Cocktails getrunken habe. Und zwar ist es Beatrice Richter, die ich mal in Düsseldorf in der Bar getroffen habe. Und das fand ich schön, dass ich die jetzt wieder gesehen habe in dem Film, in Jung natürlich.
Sehr gut.
Ist das, hat die so eine prägnante Nase oder bin ich jetzt?
Die, ich muss gerade mal googeln. Prägnant.
Ah ja, doch, das ist so, die ich meine, ja.
Genau, SketchUp und so Dieter Krebs Sketche und sowas hat die gespielt in den 80ern. Also sie war so eine Komikerin in den 80ern, vielleicht noch frühen 90er. Ja, und ist jetzt, tingelt jetzt so von Theater zu Theater und ist ziemlich erfolglos, wenn ich das so, also oder prekäres Künstlertum, so schien sie mir damals. Es war so ein bisschen traurig. Sie war sehr nett, aber es war so ein bisschen traurig. Und sie hatte da an dem Abend auch Beef mit dem Darsteller von dieser Krimiserie. Ich glaube, die heißt Welsing. Kann es sein? Gibt's das?
Keine Ahnung.
Oder? Welsing sagt mir jetzt nichts.
Ich glaube, Welsing oder so ähnlich. Es war so eine Krimiserie und der Typ war auch in der Bar an dem Abend und der hatte sie schlecht behandelt und hatte sie irgendwie blöd abgefertigt und da hat sie sich unheimlich drüber aufgeregt und sie war halt auch beleidigt darüber und das, weil sie halt der Meinung war, dass sie der viel größere Star ist und sie wird hier behandelt wie ein Depp und von dem und ja, dass der so ein Arsch ist und dass der immer so ein Arsch ist und ja und so weiter. Und dann hat sie so ein bisschen, so halb weinerlich, hat sie sich dann zu uns an den Tisch gesetzt, wir saßen irgendwie zu viert und hat sich diese alte Frau zu seinem Tisch gesetzt und dann haben wir sie mit aufgenommen an dem Abend und es war ganz lustig und ganz nett, aber auch schon so ein bisschen traurig eigentlich. Weil eben klar, sie war halt mal ein Star und sie war halt Teil der Schickeria und jetzt tingelt sie halt von Düsseldorf nach Paderborn und weiß der Teufel wohin, von Theater zu Theater und versucht sie irgendwie über Wasser zu halten. Also ja, Künstler sein ist einfach nicht so gut, gell? Ist halt nicht jeder Lebensabschnitt ist da immer zwingend gut abgesichert, gell?
Ja.
Das ist das Problem.
Das war wohl so, ja.
Ja.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, die meisten Votes sind tatsächlich Non-US-Voters auf IMDb. Da sind nur so 5-6% maximal der Votes sind aus den USA. Zeigt die IMDb so an, aber genauer kann man das nicht aufschlüsseln. Können jetzt auch alles beleidigen.
Wir müssen wohl schauen.
Wissen wir nicht genau.
Müssen wir wohl schauen, ob der Wilms einfach stark am Geschmack vorbeigeht am Bundesdeutschen oder
am IMDb.
Das will ich nicht ausschließen.
Am IMDb Voter-Geschmack auf jeden Fall vorbei. Aber hey, der ist ja oft auch mal ein bisschen seltsam.
Ja.
So, damit schließen wir, glaube ich, unsere Bewegtbild-Segment
Filmreihung
hier nach einer Stunde irgendwas.
Oh, es geht
von
ja.
Daher.
So wie letzte Woche. Nee, letzte Woche waren wir nach einer Stunde fertig, glaube ich. Und dann folgten noch 3. Das heißt, jetzt haben wir schon 2 Stunden. Also folgen jetzt noch 6, oder was? Ich hoffe nicht.
Ich auch.
halte ich für einigermaßen unwahrscheinlich.
Ja, ich auch.
Ich habe noch ein Thema aus meinem Urlaub nachzutragen. Und zwar, ich weiß nicht, war jemand von euch schon mal in Dänemark und hat dort Elektrogeräte benutzt?
Nein.
Ich war schon in Dänemark. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich da kein Elektrogerät benutzt, weil ich mich eigentlich in Malmö meine Station hatte und nur mal rübergefahren bin nach Dänemark.
Okay.
Ich glaube, da habe ich kein Elektrogerät benutzt.
Ich weiß gar nicht, ob mir das aufgefallen wäre, wenn ich nicht versucht hätte, mein Auto zu laden, weil mir in den Bedingungen meines Ferienhauses war zu lesen, dass mein Strom nach Kilowattstunden abgerechnet wird. Und dann dachte ich mir, okay, wenn er das wird, dann muss ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mein Auto hier ans Ferienhaus anschließe, weil dann zahle ich ja dafür, dann klaue ich ja nichts. Also ich mache zumindest nicht irgendeine Mischkalkulation kaputt oder so, die nicht darauf ausgelegt ist, dass da jemand mit so einer Riesenbatterie anrückt.
Ja.
Und da wollte ich das tun. Und dann hat mein Auto relativ schnell den Ladevorgang verweigert, weil es gesagt hat, die Steckdose riecht nach Pipi, die möchte ich nicht. Also es hat sich beschwert, dass die Erdung nicht gut ist. Das prüft es irgendwie vorher und möchte, dass das eine vernünftig geerdete Steckdose ist. Da habe ich halt geguckt, naja, die dänischen Steckdosen sehen ein bisschen anders aus. Da ist der Erdungspin, die sehen aus wie so ein Smiley. Du hast 2 Löcher, ganz üblich wie bei uns. Da kannst du auch jeden normalen Stecker, den du bei uns hättest, kannst du problemlos in eine dänische Steckdose stecken. Aber der Erdungspin ist da drunter sozusagen, wenn die beiden Pins, wo der Strom drüber fließt, die Augen sind, dann ist das so der Mund. Und der ist auch tatsächlich wie so ein Halbkreis. Das heißt, der Halbkreis ist oben flach und unten rund. Das heißt, wenn du so eine dänische Steckdose anguckst, dann ist die ein Smiley. Die hat 2 Augen und einen Mund und lächelt. Was grundsätzlich mal ganz niedlich ist, aber halt einen speziellen Stecker erfordert. So, und dann habe ich mich halt im Haus so nach und nach mal umgeschaut, ob denn irgendwo, wie diese Stecker eigentlich aussehen. Und dann habe ich festgestellt, ich habe in dem ganzen Ferienhaus keinen einzigen dänischen Stecker. Ich habe zwar ganz viele dänische Steckdosen, aber keinen einzigen dänischen Stecker. Alle Geräte, die in diesem Ferienhaus waren, hatten unseren ganz normalen Schuko-Stecker, den wir hier in Deutschland verwenden.
Also nicht Schuko, sondern so ein Euro, so ein flachen oder was? Nee,
Schuko
oder
teilweise auch.
Richtigen Schuko?
Ja, okay. Also war beides eigentlich. Also so die Lampe so am neben dem Sofa hat natürlich diesen Euro-Stecker, diesen dünnen, der eh nur 2 Pins hat. Aber ganz viele Geräte, so Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Spülmaschine, die habe ich nicht gesehen, den Stecker, aber Kühlschrank, Waschmaschine, also alle Geräte, auch die großen, die teilweise viel Strom brauchen oder sowas wie ein Wasserkocher, wo Wasser mit im Spiel ist, hatten alle normale Schuko-Stecker und steckten aber halt in diesen dänischen Steckdosen und haben demzufolge alle den Erdungskontakt nicht verbunden. Und ich glaube, ein deutscher Elektriker, der da irgendwie nach VDE-Norm, hast du nicht gesehen, ausgebildet ist, der kriegt da wahrscheinlich Kribbeln und Haare auf den Zähnen und Fußpilz oder sowas, wenn er darüber nachdenkt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber so generell, das scheint die einfach nicht zu stören. So, vielleicht liegt es auch nur daran, dass es jetzt ein Ferienhaus war. Aber man hat da offensichtlich keinen Sinn für Erdungskontakte in Dänemark. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, wenn du jetzt dein Auto laden willst, dann gehst du jetzt halt in den nächstbesten Supermarkt. Das ist ja eine touristische Gegend hier. Das Problem wird ja vielleicht schon mal irgendjemand gehabt haben. Da wirst du wahrscheinlich einen Adapter kaufen können. Ja, Pustekuchen. Ich war in, glaube ich, irgendwie 6, 7 Supermärkten nacheinander. Bin in jedem dieser Supermärkte in die Elektroabteilung gelaufen und habe da geguckt. Und da ist mir dann aufgefallen, du kannst auch ganz viele Dreierverteilerdosen oder sowas kaufen, die dann teilweise gar keine Erdungskontakte haben. Also die haben dann einfach einen Stecker, der so aussieht wie ein Schokostecker, aber da sind an der Seite keine Kontakte dran und auch dieser dänische Pin, der da eigentlich hingehören würde, damit das in eine dänische Steckdose vernünftig passt, der ist auch nicht dran. Und dann ist es eine Dreierverteilerdose, die halt in den Löchern einfach immer nur 2 Löcher hat. Und das dritte Loch, dieses Smiley-Mundloch, was da hingehören würde, wenn es eine korrekte geerdete Dreierverteilerdose wäre, wenn auch eine dänische, die mir nichts gebracht hätte, das hatte das auch nicht. Und das ist die Standardverteilerdose, die du überall kaufen kannst. Also es ist dann wohl echt so, dass die das ganze dänische übliche Verkabelsystem in den Wohnungen, was die Leute so in den Elektroabteilungen ihrer Märkte kaufen können, legt einfach auf Erdungskontakte keinen Wert. Das fand ich interessant, um es mal so zu sagen. Ich bin dann am Schluss in einem Baumarkt fündig geworden und ungefähr nach der Hälfte des Urlaubs habe ich so einen kleinen Adapter für 4 Euro kaufen können. Und zwar dann auch gar nicht mal so der richtige, also der Adapter hat funktioniert, weil er ich weiß nicht, aus welchem Land das ist, wenn aus der Steckdose der Erdungskontakt als so ein dicker, knubbeliger Pin so
das rauskommt. Frankreich.
Das ist Frankreich, ne?
Also Pin, aber ein runder Pin.
Ein runder Pin, genau, oder? Ja.
Ja, das ist Frankreich.
Genau.
Und da kannst du dann dein Euro einfach daneben stecken.
Du kannst auch die meisten deutschen Verlängerungsschnüre oder sowas, die haben
stimmt,
die Schuko-Dinger,
die haben
mittlerweile ein Loch an der Stelle. Und das
genau,
verbindet.
Aber ein Loch, also keine, genau, es verbindet nicht.
Doch, doch, nein, doch. Also ich habe tatsächlich eine Verlängerungsschnur im Auto liegen, die das durchverbindet. Da ist dieses Loch, in dem Loch ist Metall drin, was auf die Erdung verbindet.
Ah, okay.
Die hat halt außen diese Klammern für die Schoko-Erdung auch noch
hat,
und die sind,
hat beides
die sind halt verbunden, genau. Und weil ich das wusste, dass meine Verlängerungsschnur dieses Loch hat, habe ich den Adapter dann auch gekauft, hat irgendwie so ein Äquivalent von 4 Euro gekostet irgendwie. Der dänische Kronen und umrechnen, ey, das war auch wieder so. Muss man sich immer wieder daran gewöhnen, dass man das machen muss. Und dann konnte ich mein Auto laden. Fantastische Idee. Und dann hat es auch mit der Steckdose geredet. Also da ist.
Also warst du eigentlich gänzlich unvorbereitet, dass die andere Stecker haben?
Stimmt. Hätte man sich auch vorher.
Ja, gut, ich meine, ich bin ja, das stimmt. Ich war da, was das angeht, war ich unvorbereitet. Allerdings hätte mir das ja jetzt nicht das Genick gebrochen, wenn es nicht funktioniert hätte. Wir waren halt in der ersten Woche öfter mal an irgendwelchen Ladesäulen da in der Gegend zu Gast und die Ladesäuleninfrastruktur in Dänemark ist grundsätzlich echt nicht schlecht. Ich würde sogar sagen, dass sie so in der dörflichen Gegend besser ist als in Deutschland. Aber es macht es natürlich entspannter, wenn du dann am Ferienhaus laden kannst, dann musst du halt in der restlichen zweiten Urlaubswoche musst du halt sehr viel seltener irgendwo mal noch eine Ladesäule aufsuchen. Ich wollte das Strom Ding von diesem Ferienhaus nicht überlasten und habe deshalb immer die Ladeleistung sehr niedrig geschaltet. Habe, glaube ich, nur so mit 2 kW oder so geladen, weil ich nicht wollte, dass da irgendwo noch eine Steckdose verschmort, wenn ich da auch noch so eine Adapterkonstruktion dazwischen habe. Und dann ist das Auto gerne mal so, dass es sagt, ja, ich lade jetzt hier mit 2 kW und ich bin dann so voll in 14,5 Stunden oder so. Und dann hast du es halt abends um 22 Uhr drangehängt und dann sagt es 14,5 Stunden, ist dann nächsten Mittag um 12. Da willst du natürlich möglicherweise längst wieder irgendwo unterwegs sein und nicht noch am Strom hängen. Das heißt, du kriegst es dann nicht ganz voll und dann fährst am nächsten Tag halt wieder ordentlich was raus. Wir sind jeden Tag so um die 100 Kilometer gefahren, weil wir da immer wild umhergeeiert sind. Und das sieht auf der Karte immer alles so nah aus, aber die Distanzen sind dann doch irgendwie größer. Und da habe ich am nächsten Tag dran gehängt und dann hat es halt gesagt, ja, ich lade dann jetzt mal so 16,5 Stunden und dann habe ich es wieder nicht geschafft. Und dadurch wurde es immer leerer und irgendwann sind wir doch wieder an irgendeine Ladesäule gefahren. Aber man hat halt das so rausgezögert und immer so, was halt geht, haben wir aus dem Ferienhaus reingeladen. Das hat dann auch gut funktioniert.
Aber es hätte theoretisch ja bei anderen Sachen auch zu Problemen, also im Haus, so Handy-Ladegerät oder so, hätte ja auch nicht passen können, oder? Außer, dass es halt gegebenenfalls an diesem Pin einfach vorbeigegangen wäre.
Ja.
Ja, genau.
Ja, gut, da bin ich tatsächlich, wenn du so willst, bin ich tatsächlich blauäugig hingefahren. Aber ich ging irgendwie davon aus, dass ich mit diesen dünnen Euro-Stecker, der ja nun auch Euro-Stecker heißt, in Europa irgendwie dann doch in eine Steckdose reinbringe. Und ich habe das auch noch nie anders erlebt. In allen Ländern Europas, in denen ich so gewesen bin. Außer in England halt. Da hätte ich aber auch das gewusst und hätte einen Adapter, den habe ich hier auch irgendwo rumliegen. Ja, ich gehe dann einfach immer naiverweise davon aus, dass der nächste Tankstellen- oder Supermarktbesuch und meine Kreditkarte das Problem dann schon irgendwie totschlagen kann. Da war ich halt, es brauchte dann den Baumarkt und ungefähr eine Woche suchen, bis ich den Adapter dann hatte und es war dann halt auch ein französischer, was aber funktioniert hat. Naja.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da dran gedacht hätte und wenn ich jetzt so zurück überlege, also ich war einmal in Stockholm, kann mich jetzt auch nicht erinnern, ob ich da jetzt irgendwie sowas mit dabei hatte. Und ich habe es auch hier irgendwo rumfliegen. Also
wie gesagt, du kannst ja auch Schokostecker und alles machen die ja auch. Also es scheint auch so zu sein, dass offensichtlich so die großen Hersteller so aus China, die jetzt irgendwie so Crap herstellen, Küchengeräte und so weiter. Ich weiß nicht, ob es die dann mit dänischen Steckern gäbe, wenn man da Wert drauf legen würde. Was ich in den Supermärkten gesehen habe, ist, dass du ganz viele dänische Stecker ohne Kabel, also nur so den blanken Stecker, wo du dann selbst die Kabel reinschrauben musst, die kannst du in jedem Supermarkt kaufen. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Und das brachte mich zu der Annahme, dass es vielleicht tatsächlich so ist, dass der Däne dann gerne mal irgendwie eine Mikrowelle kauft, die halt einen Schokostecker dran hat, weil Deutschland vielleicht der größere Markt in unmittelbarer Nähe ist und deshalb diese Mikrowelle vielleicht einfach kostengünstiger verfügbar ist. Und wenn er dann Wert drauf legt, dass er eine Erdung hat, dann schneidet das Kabel ab und kauft im Supermarkt für 2,50 so einen Stecker, macht den da dran und dann hat er einen dänischen Stecker an der vermeintlich deutschen oder für den deutschen Markt hergestellten Mikrowelle. Aber dieser Ausstatter von diesem Ferienhaus legte da offensichtlich gar keinen Wert drauf und du kriegst ja den Schoko-Stecker problemlos in die dänische Steckdose gesteckt. Er konnektiert dann halt aber nur die beiden Strompins und nicht den Erdungskontakt. Und das war, wie gesagt, in diesem Ferienhaus mit allen Steckern so. Also alle Geräte, da war nichts mit Erdung angeschlossen. Ja, für die Ladegeräte vom Handy und so macht es kein Problem. Die haben ja sowieso nur den Euro-Stecker. Aber ich war zumindest überrascht. Und mein Auto war beleidigt. Ja. Das war mein Nachtrag zum Thema Urlaub.
Gut. Sehr schön.
Dann steht hier 500. Die 500, die Sneakpot 500. Wir haben nochmal nachgeschlagen. Hat jetzt jemand das Datum noch parat? Ich habe schon wieder vergessen.
18. November 2017.
2017, habe ich gesagt, November.
2017. Nicht schlecht. Da haben wir dich zum letzten Mal gesehen, ne? Das, oder ist überhaupt mal gesehen. Das,
Nee, mal stimmt ja nicht. Also,
Stimmt. Du warst mal
tatsächlich, beim Curling, ja? Ja, da wollte ich drauf hinaus, ob dich da tatsächlich noch dran erinnern kannst. Tue ich. Also, und ich war in der Pinken Bar.
Auch wieder war. Das hätte ich jetzt spontan gar nicht mehr parat gehabt, aber es stimmt jetzt, wo du sagst.
Da könnte Alkohol im Spiel gewesen sein.
Das war's. Da habe sogar ich auch noch Alkohol getrunken. In der Pinken Bar auf jeden Fall, bei der 500 auch. Also 500 habe ich einen Negroni probiert. Das war gar nicht meins.
Das ist beim ersten Negroni immer so.
Da bin ich zu weit. Nee, ich glaube, da könnte ich noch mehrere trinken. Ich bin eher für die süßen Sachen dann. Ja, aber tatsächlich, also von daher, wo wir gerade eben mit den Kommentaren überlegt haben, das in der Pinken Bar war im Dezember 2010.
Auch schon ewig her. Meine Herren.
Das ist krass, ja. Das ist echt krass.
Das Curling war im März 2012.
Ja, woher weißt du diese ganzen Werte so schnell?
Ich hab's im Kalender stehen. Ich habe eigentlich einen.
Steht doch angekreuzt im Kalender.
Ich habe einen ganz gut gepflegten Google-Kalender.
Ah, okay.
Und wenn ich weiß, nach was ich suchen muss, und das war in dem Fall tatsächlich Curling und Pinke. Ja. Und dann kann man die Sachen ganz gut finden. Da stehen sogar noch die Adressen drin. Also,
Mann, oh Mann.
Also quasi noch deine alte Adresse, Christoph. Und die aktuelle deiner Schwester.
Ah, stimmt, ja. Die ist ja noch da, stimmt.
Ja,
neulich mal vorbeigefahren an der Pinken Bar und habe gesehen, dass es schon wieder renoviert wird, schon wieder eingerüstet. Es war ja damals auch, als ich gewohnt habe, wurde das auch gerade renoviert. Also es scheint.
Ja, da wird gerade die Fassade neu gemacht, weil ich bin neulich auch vorbeigefahren.
Ist ja auch. War ja damals auch die Fassade, also wird wohl, ja gut, 15 Jahre her, kann man schon machen, gell?
Ja, aber jetzt machen sie die Fassade, glaube ich, wirklich mal in irgendeiner attraktiveren Farbe als dieses Ockerkackbraun, was es auch nach der letzten Renovierung noch hatte, ja, wo man schon auch Fragezeichen haben kann. ja. Naja gut, nachdem die bei der ersten Renovierung ja irgendwie so viel Dämmmaterial da drauf gehauen haben, dass dann gleich alle Wohnungen geschimmelt sind, haben sie vielleicht dann doch beschlossen, dass es alles nicht so gut geworden ist, wie vielleicht gedacht war. Weiß man ja nicht.
Ja. War das so? Das weiß ich gar nicht mehr.
Die Wohnung von deinem Bruder unten hatte, glaube ich, übelst
geschimmelt. Ja, genau. Ja. Stimmt, bei meinem Bruder war es geschimmelt, ja. Bei mir ging es, glaube ich.
Ja, bei dir war eben jemand zu Hause. Da kann nichts schimmeln.
Ja, stimmt.
Keine Feuchtigkeit. Ja, krass, so lange schon her. Ja, und ich habe mal bei dir in der Einfahrt gepennt, aber da haben wir uns gar nicht getroffen.
Oh ja, stimmt.
Was? Du hast bei ihm in der Einfahrt gepennt, ohne dass er da war?
Ja, das müsste 2014 gewesen sein.
Das war 2017. Oder? 2014 kann das nicht gewesen sein, weil das war eine Bulli-Reise. Und
dann war ich in Urlaub.
Ja, du.
Ich dachte nämlich, wir hätten damals das Haus schon gekauft, aber wären noch nicht eingezogen.
Du warst irgendwie nicht da, das stimmt, aber ich weiß nicht, also das war die Elternzeitreise mit meiner Tochter und die ist 2016 geboren, wir sind 2017 auf Elternzeitreise gewesen, insofern muss das eigentlich 2017 gewesen sein.
Ach so, dann hast du gedacht, oh, heute Abend landen wir da im Saarland irgendwo, da rufe ich doch mal einen Willems an, ob er da ist.
Ja, ich schreibe immer, wenn ich durch Saarland fahre, schreibe ich dem Willems irgendwie, ja, letzte Mal habe ich ihm auch geschrieben, habe ihn gebeten, das war jetzt irgendwann
Spielplätze Anfang des Jahres. Oder Zoo oder Wildpark.
Genau, Spielplätze,
oder sowas.
Zoos, ja. Wildparks nach einem Tipp, wo ich irgendwie hin könnte. Im Schluss haben wir dann so viel Zeit in Frankreich verdödelt, dass wir dann erst, glaube ich, spät in der Nacht durch Saarland durchgefahren sind und außer tanken habe ich nichts gemacht. Übrigens beim Globus in Saarbrücken getankt. Seltsame Tankstelle. Egal. Hab mich sehr oft verfahren, um da hinzukommen von der Autobahn runter.
Ja, da muss man auch skurril fahren.
Das, ja, das war, da war ich sehr sauer dann zwischendurch auf mich und mein Navi und alles und die Welt. Aber wir sind dann da irgendwann noch zu günstigem Sprit gekommen und dann da weg. Aber die ganzen Tipps, die du mir gegeben hattest, waren am Ende dann sozusagen leider für die Katz, weil wir da die ganze Zeit in Frankreich noch vertrödelt haben. Nee, aber damals, wie war das? Ich weiß nicht, ich fragte dich irgendwie, ob du was weißt, wo ein Wohnmobilstellplatz ist, wo man irgendwie mit einem Wohnmobil stehen kann und eine Nacht pennen, weil wir halt immer so diese Rückreisen aus den Frankreich-Urlauben, das geht sich dann in der Regel immer so aus, dass wir irgendwo bis ins Elsass oder Saarland irgendwo so in die Ecke und dann ist es zu viel, um noch den Rest nach Hause zu fahren und dann ist das da so die Gegend, wo wir die letzte Nacht einlegen und dann am nächsten Tag dann zurück nach Frankfurt fahren. Und damals hast du dann irgendwie einfach gesagt, so, ja, weiß ich nicht, aber du kannst dich bei mir in die Auffahrt stellen oder irgendwie so in der Art. Und
ja, so irgendwie war das,
und, ja. Und, cool. Da in dem Haus bin ich zwar gerade nicht, aber da kannst du dann parken. Und ich meine, gut, ich habe dir ja gesagt, so Toilette und sowas, kein Problem, haben wir im Bus alles dabei gehabt. Also Infrastruktur in dem Sinne brauchten wir eigentlich nicht. Außer halt einen Parkplatz, wo es nicht, nach deutschem Recht ist ja immer so ein bisschen schwierig, du darfst zwar irgendwie in deinem Auto pennen, um deine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen, aber je nach Gemeinde wird das nicht so gerne gesehen. Aber wenn es Privatgrund ist, dann kannst du ja machen, was du willst.
Ja, genau so war es halt. Also ich, da ich mich mit Wohnmobilen nicht auskenne, war mir halt kein Parkplatz bekannt, wo es halt irgendwie erlaubt oder geduldet ist. Und kann auch gut sein, ich wohne gegenüber vom Friedhof, dass ich da den Parkplatz im ersten Schritt angeboten habe, aber dann auch gemeint habe, ja, die Einfahrt ist groß genug, nur zu.
Es war halt irgendwie, Einfahrt ist nur häufig das Problem, dass die abschüssig sind häufig, gell?
Ja, das sind nur ein paar Grad.
Ja, das ist auch kein Problem, ich habe ja Keile dabei. Fahre ich da auf Keile drauf, dann steht es auch wieder gerade.
Ja, das stimmt.
Also wenn es nicht zu krass ist, das ist natürlich auch noch so ein Ding.
Ja.
Hatte ich neulich mal beim Wohnmobil. Da habe ich dann, man benutzt dann immer diese Winkelmesser-App vom Handy. Und dann suche ich mir halt irgendwie im Auto eine Fläche, die sozusagen parallel zum Boden ist, wenn das Auto wirklich gerade steht. Das ist in der Regel dann irgendwo der Fußboden im hinteren Bereich von so einem Wohnmobil, also nicht vorne zwischen den Fahrersitzen, da ist oft schief und krumm, weil es da meistens...
Ja gut, das Wichtigste ist, dass das Bett
genau,
dann am
Ende...
Genau,
du brauchst irgendwas, was parallel ist, zum Bett ist, genau, das ist im Grunde die... Ja. Also meistens der Boden da hinten unterm Tisch oder so. Dann schmeiße ich mein Handy da hinten auf den Boden und mache diese Winkelmesser-App an und dann fahre ich auf meine Keile drauf und schaue quasi in Richtung dieses Handys, also ich gucke gar nicht groß raus, mach die Fenster runter, dann meine Frau steht draußen und ruft irgendwas, was ich nicht höre, weil der Motor so laut ist.
Wenn du hinten über den Keil drüber fährst.
Genau, nee, meistens fahre ich vorne mit den Vorderrädern hoch. Und da hatte ich das auch so. Ich gucke auf den Winkelmesser und gucke und gucke und es wird besser, wird besser, wird besser, wird besser und plötzlich tut es einen Riesenschlag und ich bin über den Keil drüber Scheiße. Gefahren und auf der anderen Seite wieder runtergehüpft an der Kante.
Oh, das ist blöd.
Und dann stellst du so fest, okay, der Keil reicht nicht, hier ist es zu schief. Ich hätte noch weiter rauf gewollt. Ja, blöd. Aber meistens reicht es dann, wenn es eine Wiese ist oder so, reicht es dann meistens irgendwie auszusteigen, sich die Wiese nochmal anzugucken und dann zu sehen, ja. Da vorne ist so ein kleines Loch und dahinter ist so ein kleiner Hügel. Dann lege ich den Keil auf den Hügel und dann passt es. Und dann da nochmal drauf zu fahren. Ja.
Ja. Ich bin neulich übrigens auch durch Saarland gefahren und musste auch an dich denken, Willems. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst im Saarland, deswegen habe ich, als ich an Saarbrücken vorbeigekommen bin, ein Bild gemacht und das wollte ich dir damals schicken, habe ich natürlich vergessen. Ich habe es dir jetzt geschickt per WhatsApp. Aber ich habe an dich gedacht.
Gucken. Also ich würde behaupten, egal wo ihr vorbeifährt, wenn ihr auf der Autobahn durch Saarland fährt, fährt ihr eigentlich relativ nah
immer an dir vorbei.
Bei mir vorbei. Ja, ich wohne halt nah an der Autobahn und auch nah an einem Autobahnkreuz, was halt die zwei Hauptautobahnen im Saarland halt gerade kreuzt, von daher.
Ja gut, und das Saarland ist auch nicht so riesengroß, gell?
Nee, tatsächlich nicht.
Tja.
Nee, aber ansonsten, wenn ihr nochmal in der Nähe seid, einfach nochmal
Ich frage mich jedes Mal nach irgendwelchen Sachen, wenn ich durch Saarland komme, da kenne ich keine Gnade.
Ich glaube, ich hatte ja tatsächlich auch sogar, hatten wir, nee, wie war denn das? Ich glaube, wir sind gerade aus der Corona-Quarantäne raus oder waren gerade noch so drin. Ansonsten,
stimmt, du hattest gemeint, ich gesagt, wenn nicht XY, passen dann würde ich gesagt, komm vorbei, ja, irgendwie sowas, genau.
Ja, genau, weil Spielplatz wäre halt im Garten, hätte sich das wunderbar angeboten.
Ja, naja, ja. Wir wären spät in der Nacht da. Das hätte sich sowieso nicht ergeben. Reisen mit Kindern und Wohnmobil, das ist ja immer das, also Zeitpläne brauchst du nicht machen, das ist echt so, das geht immer schief irgendwie, zumindest bei uns. Vielleicht sind wir da auch unfähig, aber.
Ich wollte es nicht sagen.
Du wolltest es sagen.
Ah ja, gut, also Reisen mit Kindern ist ja eh immer, also sei es nur so kleine Termine, irgendwie verzögert man sich immer.
Ja, siehst du, der Wilms versteht mich.
Vielleicht schiebt man es aber auch gern einfach nur auf die Kinder.
Das könnte sein.
Ja, gut, könnte sein, ja. Übrigens, mir ist noch was mit Saarland begegnet, heute gerade, nämlich vom Katapult-Magazin.
Was ist denn das Katapult-Magazin?
Was ich mittlerweile auch. Kennst du nicht?
Nein, nie gehört.
So gut. Das ist ein Magazin aus, die sind irgendwo da oben in der Ostsee, in Greifswald, glaube ich. Gibt's noch nicht lang, gibt's glaube ich seit 1 oder 2 Jahren oder so. Und die ist ein politisches Magazin und die reduzieren komplizierte Sachverhalte mit Infografiken, die aber dann auch beschrieben werden, also wo dann noch was dazu steht. Machen die sehr gut, sehr geschickt, sehr cool auch. Und die haben unheimlichen Erfolg im letzten Jahr gehabt. Also die haben einen krassen Zuwachs an Abonnentenzahlen, zu denen ich jetzt auch gehöre. Das ist sehr, sehr empfehlenswert. Also sowohl das Magazin als auch die Bücher, die rausbringen. Also ein schönes Buch, ich habe mir zwei Bücher bestellt, und zwar eins über die Ukraine und über den Krieg in der Ukraine und das andere über Umweltschutz, irgendwie 100 Grafiken zur Rettung der Welt. Sehr, sehr cool. Muss man mal googeln, Katapult ist wirklich toll.
Ich bin schon da.
So eine linke politische Zeitschrift, sehr schön. Und die haben heute einen... Linke
aus Greifswald finde ich ja auch gut, weil sonst hört man aus Greifswald immer andere Dinge.
Ja, könnte sein, dass sie das absichtlich so... Also die machen alles sehr bedacht und sehr, sehr prägnant, aber mit sehr viel Tiefgang, also wirklich gut. Und die haben eine Grafik heute gepostet bei Facebook. Und zwar ist das, da ist Pakistan dargestellt und ein Teil der Fläche von Pakistan, nämlich ein Drittel, ist blau. Ein Drittel von Pakistan steht unter Wasser. Das entspricht ungefähr der Fläche von 103 Saarländern. Und eben diese 103 Saarländer daneben abgebildet. Sehr schön.
Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man immer als Größenmaßstab hergenommen wird?
Fußballplatz und Saarland, das sind doch die zwei Größenmaßstäbe, ja, die man braucht, oder?
Mehr braucht man eigentlich nicht.
Damit kann ich noch gut leben. Also gibt's andere Sachen, die deutlich schlimmer sind.
Aber so ein bisschen skurril ist das schon, oder? Weil das ja so beliebig ist, dass man immer das Saarland nimmt. Weil ja eigentlich jemand, der nicht von dort ist, hat ja gar keine Vorstellung, wie groß das ist. Das ist ja völlig bescheuert eigentlich, das als Größenmaßstab zu nehmen. Also, ich finde das irgendwie...
Also seltsam. Eigentlich ist es gar... Also, eigentlich finde ich es ein ganz gutes Größenbeispiel. Und wenn man davon ausgeht, dass, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber wir hatten früher ja in der Grundschule oder auch später im Erdkundeunterricht, hat man ja schon auch die ganzen Bundesländer gelernt und auch wie die ganze Karte aussieht. Man hatte dann ja schon so ein Gefühl, wie groß
ja, da
ist
hat man so ein Gefühl,
jedes,
dass Saarland winzig jedes, klein ist.
Ja,
aber mehr auch nicht.
Ja, aber wenn man ungefähr weiß, dann wie groß Deutschland ist und wie klein das Land dann so ist, ja, es hätte natürlich auch irgendwie Berlin sein können oder so. Aber
wie viel Quadratkilometer hat denn das Saarland?
Aus dem Stegreif kann ich das nicht sagen.
Mit Deutschland hat, glaube ich, so 300.000, oder? Glaube ich.
Was?
Oder?
Ja, doch, könnte hinkommen.
Ich meine.
Wie viel? 300.000?
Ich dachte 300.000. Das ist jetzt, was ich im Hinterkopf habe. Kann auch sein, dass ich da jetzt Größenordnung falsch liege, aber das ist so die Zahl, die ich in meinem Kopf habe.
Saarland
wie viel
hat
davon
laut
ist das Saarland?
Wikipedia 2569.
Oh, wow. Oh, wow. Das ist echt wenig. Ja, nee, ein Zehntel kann ja auch nicht sein. Wenn es 16 Bundesländer
gibt. Ich habe jetzt gerade im Urlaub den Ringkörbing-Fjord mit dem Bodensee verglichen über Wikipedia und dann auch festgestellt, dass der Bodensee tatsächlich größer ist, mit über 500 Quadratkilometern und der Ringkörbing-Fjord hat 300 irgendwas. Obwohl er größer wirkt irgendwie auf der Karte, aber das ist vielleicht auch so ein Kartenprojektionsding wieder, weil er weiter nördlich ist. Ja, das Quadratkilometer finde ich trügerisch. So eine Zahl, da kann man sich
total,
wenig unter vorstellen. Und generell auch so, wenn das in so Größenordnungen hochgeht, so mehrere hundert Quadrat.
Ah, 360.
Kilometer.
Oder 357.000. Doch ein bisschen mehr, aber Größenordnung war schon
ja,
okay.
Ja, Größenordnung waren auch noch.
Die Ukraine ist knapp doppelt so groß.
Ich habe gerade heute noch gehört, was die kürzeste Ländergrenze Deutschlands zu einem anderen, also zu einem Nachbarland ist.
Irgendwas mit Luxemburg, oder?
Warte mal, lass mich überlegen. Kürzeste? Wir haben zu Dings, zu Liechtenstein haben wir keine Grenze, ja? Nee. Nee. Muss es eigentlich Luxemburg sein? Mir würde nicht einfallen, oder? Ah, nee, warte mal. Vielleicht haben wir, nee, zu Dings haben wir auch keine.
Was mit Belgien?
Slowakei.
So eine ganz kurze vielleicht? Nee, zur Slowakei nicht, das ist weit unten.
Nee, haben wir nicht. Nee, dann muss es doch eigentlich Luxemburg sein, oder?
Hätte ich auch getippt.
Oder?
Aber es ist tragisch, dass der Robert es nicht weiß. Es ist Dänemark.
Ist nicht so viel kürzer? Nicht lang.
Ja, es sind, ich glaube, 67 Kilometer zu Dänemark und 136 zu Luxemburg.
Wow.
So, 67? So um den Dreh.
Das ist ja krass kurz.
Das ist echt, ja, ich hätte auch gedacht, dass das darüber länger ist von der Ostsee zur Nordsee quasi. Aber.
Ah. Ja, ja. Das wirkt auf der Karte viel länger, weil man auf der Karte von Sylt bis nach Sonderburg im Endeffekt das Gefühl hat, dass Landmasse wäre, aber da ist halt noch Watt und sowas und das zählt halt nicht als Grenze.
Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn du da oben fährst, also ich habe auch irgendwie in Luxemburg habe ich immer so das Gefühl, wenn du da Autobahn fährst oder sowas, dann kommst du da unten einigermaßen voran, wenn du oben Dänemark versuchst, quer zu fahren, weil die Autobahnen laufen ja auch Nord-Süd, wenn du versuchst, quer der Landgrenze entlang zu fahren, dann das geht unfassbar zäh voran auf den dänischen Landstraßen mit 80 km/h. Da kommt dir das sehr viel länger als 60 Kilometer vor, wenn du da versuchst, quer durchzufahren. Gut, weiter oben ist es auch breiter, aber na, ist egal. Ja, nee, aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte jetzt gesagt, haben wir eine Landesgrenze mit Belgien? Weiß ich jetzt gar nicht. Siehst du, ich habe ein Erdkunde.
Ja, die ist aber relativ lang. Das ist doch,
Nee, die ist auch nicht lang. Die ist auch, also länger als Luxemburg ist die auch nicht.
Aber ist doch, ich sehe es jetzt hier auf dem Bild, was ich habe.
Nee, ich würde eher sagen, die ist kürzer als Luxemburg, aber, ja.
Nee, ich also glaube nicht.
Ich finde immer diesen lustigen Zipfel, wenn man mit der Autobahn irgendwie so Richtung Dünkirchen oder so in die Normandie da so in die Ecke will Und man fährt dann so von Köln aus Richtung...
204 Kilometer.
Wow.
Okay. Wenn man dann so von Köln aus nach Westen fährt, da über bei Aachen drüber, und dann Aachen. Kommt man in diesen komischen, lustigen kleinen Südzipfel von Holland und fährt dann auf der Autobahn so 10 Minuten durch, oder weiß gar nicht, wie lange das genau dauert, aber es ist so kurz, so Holland rein und dann, oh, Holland schon vorbei. Schon durch.
Ja, von Aachen, Maastricht, dann ist man wieder raus. Ja,
ist irgendwie sehr lustig. Ja.
Stimmt, da war ich mal auf einer Exkursion mit den Archäologen, das war ganz schön.
Ja. Das andere, für das Saarland noch bekannt ist, so außerhalb des Saarlandes, ist ja hier, wie heißt er, Heinz Becker? Wie steht man als Saarländer zu Heinz Becker?
Ja, da muss man trennen. Also, also grundsätzlich liebe ich ihn immer noch, muss ich sagen. Ja,
ich auch.
Aber heutzutage
ist nicht gut gealtert.
Also wir gucken noch jedes Weihnachten immer noch die Weihnachtsfolge. Und ich kann mir auch noch andere Folgen immer noch anhören. Anschauen, aber wenn ich ihn halt so mir in seinem Live-Programm anschaue, also ich weiß, ich habe ihn mal so Mitte der 90er live gesehen, sensationell, ein Traum, hat ihn damals in der Schule komplett abgefeiert, und ich habe ihn vor ein paar Jahren in Kaiserslautern gesehen, weil der schon seit Jahren gar nicht mehr im Saarland auftritt, weil der irgendwie sauer auf die Saarländer oder auf dem SR oder was weiß ich ist. Weil er fühlt sich völlig falsch verstanden von den Saarländern. So argumentiert er immer. Und deswegen spielt er halt nur noch sonst wo. Und da haben wir ihn gesehen und da ging er gar nicht mehr. Also es war wirklich schrecklich. Also es ist einfach ganz viel Rassismus drin und den man halt damals noch akzeptiert hat, weil er halt, es war ja üblich dann so die, also ja, wenn es nur irgendwie angedeutet war,
als, alles. Als knorriger Charme durch.
Und zum Verständnis, ist das dann noch die Kunstfigur Heinz Becker oder ist das dann Gerd Dudenhöfer, der da auftritt?
Nee, er tritt als Heinz Becker
auf. Okay. Aber es ist dann nicht mehr ironisch gebrochen, der Rassismus oder sowas, sodass man sagen könnte, okay, das ist jetzt irgendwie...
Er macht's halt genauso noch wie in den 90ern. Okay. Und das ist halt das ist wirklich nicht mehr gut gealtert. Aber die Serie und so, die kann man sich noch gut anschauen. Wobei man da auch trennen muss, da kommt es immer drauf an, welcher Stefan, welche Hilde, also von wem sie gespielt waren. Also das ist halt nochmal Geschmackssache. Also für mich, der gute Stefan ist der Gregor Weber, der auch Tatortkommissar war. Lange Jahre. Mhm. Und die gute Hilde ist die Alice Hoffmann. Die anderen kann ich mir, die danach kamen, die kann ich mir auch nicht so gut angucken.
Das habe ich jetzt nicht so präsent, aber ich glaube auch, dass die älteren Darsteller mir auch besser, also aus der Erinnerung, aber ich habe da jetzt keine richtigen Bilder vor Augen.
Also das sind halt die zwei Darsteller, die auch in der Weihnachtsfolge vorkommen.
Okay.
Ja, die Alice Hoffmann, die kennt man auch, glaube ich, auch so aus dem Fasching und so, oder?
Da ist die. Ja, genau. Also die ist Vanessa Backes heißt, glaube ich, ihre Figur. Die ist so im Fasching und also gerade so in der Mainzer Kante, glaube ich, ziemlich unterwegs. Die auch in irgendeinem dritten Programm, in so einer Quizshow, ist die auch immer mit dabei.
Stimmt,
mit Bodo Bach und so.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Da habe ich neulich hier irgendwann im Sneakpot so auch vollkommen spontan beim so durch die Themen mehr anderen über irgendwie so eine Quizshow aus dem HR gesprochen und kam nicht auf den Namen, und ich habe dann im Nachgang versucht zu recherchieren, wie die hieß, und bin dann stundenlang in irgendwelchen Wikipedia-Artikeln zum Thema deutsche Quizshows oder so, da gibt's endlose Listen, versumpft und habe eine Sendung nach der anderen angeklickt. Ich habe es nicht rausbekommen. Ich weiß bis heute nicht, wie diese verdammte Sendung. Ich sehe die vor Augen und ich lief auf dem Hessischen Rundfunk, aber ich habe es nicht rausbekommen. Es gibt so viele deutsche Quizshows. Es ist nicht.
Also die Quizshow, in der sie mitgespielt hat oder dabei ist, heißt Meister des Alltags.
Aha.
Ja.
Das, nie gehört.
Ah, die Eni von der Mike Lock ist, die ist auch immer noch mit dabei. Man kennt so, wenn man mal durchschaltet.
Und sie hat übrigens auch in 13 Tatorten mitgespielt.
Ach, also ist nicht.
Ja, sie war die Sekretärin im saarländischen Tatort.
Ah, vielleicht kenne ich sie da ja auch noch. Ja, stimmt.
Also ich damals noch Gesicht bei Palü und auch bei den Nachfolgern. Auch noch.
Ja. Ja, und den Gregor Weber kennen wir schon auch. Stimmt schon.
Gut, haben wir das auch mal
geklärt. Nee, aber ansonsten, wie gesagt, also das ist auch ziemlich genau mein Dialekt. Also.
Okay.
Also Bexbach, wo das spielt, ist auch jetzt von mir aus gesehen 2 Orte weiter.
Ja, okay.
Bexbach. Wenn du sagst, das ist genau ziemlich genau mein Dialekt, das heißt, du würdest im Saarland auch unterscheiden zwischen unterschiedlichen Dialekten, ja. Nord, Süd, ja. Ost, West oder wie auch immer?
Also so klein wie Saarland ist, kann man es in mehrere Teile, also ja, Dialektteile einteilen. Also es gibt da Grenzen, so die Saluia-Kante, also das ist dann so das Westsaarland, die reden ganz anders wie wir zum Beispiel. Und im Nordsaarland, also wirklich, es ist fast eigentlich so ein bisschen wie bei den Sties, also ganz im Norden oben in der im Hunsrück.
Nur, dass es halt nur 2.500 Quadratkilometer
sind. Ja, es ist aber tatsächlich so. Also im Nordsaarland gibt's so ein paar Gegenden, wenn die komplett Dialekt reden, ich verstehe kein Wort.
Krass. Ja gut, das ist in Hessen auch so. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo hier in Nordhessen da so, oder was weiß ich, Vogelsbergkreis, Schwalm-Eder-Kreis oder sowas, wenn da so ein...
Ja, aber Hessen ist halt fast 10-mal so groß.
Ja, okay. Aber ich sag nur, also als Frankfurter, ich bin kein gebürtiger Frankfurter, ich bin ja hier auch nur zugezogen, aber die Frankfurter verstehe ich ja nun über die Jahre. Und da in Nordhessen, ich habe eine Weile in Mittelhessen gearbeitet mit ein paar Kollegen aus Nordhessen, oder die würden sich wahrscheinlich auch noch als Mittelhessen bezeichnen. Nordhessen geht ja noch bis Kassel und so da hinten. Da verstehe ich es auch wenig. Also wenn die loslegen, das ist dann auch, das steht für mich so im Unverständnisfaktor so einem bayerischen Bergbauern auch nicht in viel nach. Also
ja, oder wenn man mal so holt, also Mitte im Saarland, so in Richtung Norden ein bisschen, die haben dann so ein rollendes R. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch an unseren alten Ministerpräsidenten Peter Müller erinnert. Der hat ein extrem rollendes R. Das ist, weil der aus Eppelborn, also Mitte im Saarland,
ich glaube, der einzige saarländische Politiker, an den ich mich wirklich noch Oskar erinnere, wie er gesprochen hat, war, oh ja, Oskar Lafontaine auch, nee, ich hätte jetzt Erich Honecker gesagt. und der hatte ja keinen Saarländer-Dialekt. Also.
Der hatte ohnehin eine eigenartige Art zu reden.
Ja klar,
das stimmt,
weil er so getan hat, als wäre er aus dem Osten, aber er kam aus dem Saarland.
Ja. Er kam aus Wiebelskirchen. Das ist 2 Orte in die andere Richtung von mir aus.
Das ist ja lustig. Oh, jetzt kann man es hier schon, jetzt kann man es schon ausmachen, wo du herkommst.
Könnten wir es machen, ja.
Ja, das gut. Ist fantastisch.
Ich habe heute viel über Saarland gelernt, merke ich gerade.
Ja. Ich war ja Anfang der Pandemie, habe ich ja im Saarland Urlaub gemacht, da in Nohfelden bei euch im wie heißt das?
Ihr wart auch am Postalsee.
Ja, genau, ne?
wie heißt ich mich zu erinnern.
Firma da? Center Parks, genau so heißt die.
Center Parks, ja.
Aber da triffst du natürlich keinen Saarländer, ne? Wenn du in so einen Center Park da Urlaub machst, also vielleicht an der Kasse von dem örtlichen Markt da oder so, aber ansonsten ist man da ja abgeschottet und von Touristen umgeben. Insofern, ja. Da habe ich nicht viel Saarland mitbekommen.
Nee, also es gibt da schon ein paar schöne Ecken.
Also, du musst mir nachher offline sagen. Doch mal sagen, wo du wirklich herkommst, weil Bexbach und Wiebelskirchen sind doch Nachbarort. Wie kann denn das eine 2 Orte in die eine Richtung, das andere eine Ort in die andere Richtung sein?
Das diskutieren wir nachher mal.
Ich bin aber gerade am Überlegen, ob das tatsächlich Nachbarorte sind. Ich muss jetzt gerade selbst mal holen.
Da ist nur ein Wald dazwischen. Und das Kraftwerk Bexbach.
Ja.
Gut.
Es war mir gar nicht so klar, dass diese Serie so genau verortet ist. Also ich dachte, das wäre einfach irgendwo im Saarland, aber dass es wirklich ein Ort ist, den es wirklich gibt, das war mir nicht klar. Also.
Ja, ja. Also das ist auch der Heimatort von Gerd Dudenhöfer.
Das wird mir ja gut sehr naheliegen, wenn der so spricht, so verortbar, dann sollte man das natürlich da irgendwo in der Gegend machen, wenn man es verorten will.
Ich bin mir relativ sicher, dass es auch genannt wird, aber man kennt auch, man sieht halt auch verschiedene Orte immer wieder, auch wenn, im Wikipedia-Artikel steht auch, dass in Bexbach wohnen. Aber auch wenn ein Großteil der Serie gar nicht hier gedreht wurde damals. Wurde, glaube ich, relativ viel in Köln.
Wohnzimmer, aber gut, wahrscheinlich habe ich da zu wenig Folgen präsent.
Nee, die sind auch öfters mal einfach vor der Tür oder sonst irgendwo unterwegs. Waren sie mal im Kino oder in einer Bar.
Also wenn ich insgesamt in meinem ganzen Leben eine Viertelstunde davon gesehen habe, dann ist es viel.
Oh, ja, da habe ich mehr gesehen. Ach, viel mehr sogar. Na gut. Okay.
Dann haben wir noch einen Tagesordnungspunkt.
Der letzte Tagesordnungspunkt. Williams darf uns noch einen Film vorschlagen, allerdings kommt der nicht von dir. Erklär uns mal auf.
Ja, der kommt vom Stefan. Der hat mir heute Mittag noch geschrieben, welchen Film er euch vorgibt. Dafür braucht ihr Disney Plus.
Haben wir.
Okay.
Habt ihr da schon eine Idee?
Warte, ich starte es gerade mal.
Da habe ich länger nicht mehr reingeguckt. Irgendwie.
Ja, klar.
Okay. Das ist, Christoph ist immer so, wie machst du das? Bist du allein auf der Website? Ach, aber du machst es am Handy, ne?
Also ich weiß jetzt nicht, ob, am Handy.
Ich bin mir relativ sicher, dass der Robert auch direkt weiß, was
ist naheliegend, was völlig ist. Naheliegend. Ich hätte einen anderen genommen, ich hätte auch einen von Disney momentan, den ich interessant fände. Aber Stefan nimmt, wenn ich sie nicht nehme, alle Pixar-Filme. Und Lightyear ist einfach dran, würde ich sagen. Wäre mein Tipp.
Ja, okay, dann schließe ich mich diesem Tipp an.
Jetzt ist die Frage.
Dem ist
so, oder?
Ja.
Na, das war nicht überraschend.
Okay, also Lightyear.
Und du würdest wahrscheinlich Prey nehmen.
Ja, scheiße, wenn das jetzt so offensichtlich ist, dann kann ich es jetzt nicht mehr machen, aber das wäre...
Ich hab nichts gesagt.
Das hätte ich genommen, Das hätte ich genommen. Ich muss jetzt überlegen, ob mir das jetzt zu... das ist jetzt... Ja, aber das ist jetzt verbrannt, ob ich noch was Besseres finde. Aber Prey interessiert mich schon. Ja, aber es war auch zu naheliegend, da hast du vollkommen recht. Ja. Naja, jetzt schauen wir es mal Lightyear.
Also ich habe ihn schon gesehen und ich glaube, ihr könnt euch drauf freuen.
Ja, sehr gut. Ja, ich muss sagen, diese Toy Story Filme waren eigentlich auch immer gut. Also die waren nicht immer Kinderfilme. Also ich würde jetzt den nicht zwingend mit meinen Kindern schauen, weil ich erinnere mich daran, ich glaube, es war Toy Story 3, es war halt ein Kriegsfilm.
Der hier ist ganz anders. Also,
und kann man den mit Kindern schauen, oder?
Ich würde eher sagen, nicht.
Okay. Alles klar.
Okay. Aber er hat da so eine süße Katze in seinem Helm drin, oder was auch immer das für ein Tier ist.
Ja, das stimmt. Die ist ganz witzig. Es ist eine Katze, ja.
Hier steht Now Streaming in IMAX Enhanced. WTF? Fragezeichen. Ich dachte, IMAX, da brauche ich ein Kino für. Was ist denn IMAX Enhanced und wie kann ich das zu Hause auf meinem Fernseher reproduzieren? Oder was muss ich jetzt wieder kaufen?
So einen 3D-Fernseher?
Ja.
Das hat doch neulich irgendjemand erzählt, dass er sowas hat. War das nicht bei uns im Sneak Podcast? Das jemand erzählt?
Ja, Bullion hat einen 3D-Fernseher. Ja, aber 3D ist doch schon wieder out, oder? Also Dolby Vision ist doch, glaube ich, irgendwie so mit HDR und Zeug, ne? Aber was ist denn jetzt wieder IMAX Enhanced? Ich glaube, ich bin echt abgehängt, was diese Fernsehtechniken angeht.
Muss der Fernseher dann nicht eine Kuppel sein oder so? Ja,
hätte ich jetzt auch gedacht.
Gebogen,
da müsste dann mehr als 55 Zoll auffahren.
Ja.
Eigentlich schon, ja.
Also mein Vater hat einen 84 Zoll Fernseher, vielleicht muss ich da gucken. Aber es ist eine absurde Wand von Bild, die da hängt oder steht. Nicht mehr. Es dominiert wirklich das Zimmer. Und das Zimmer ist nicht klein, aber es wird trotzdem von diesem Fernseher komplett dominiert. Was man fragwürdig finden kann. Aber gut.
Warum?
Ich bin neulich mit meinem Vater gefacetimed. Und er hatte auf diesem Fernseher irgendwas lief da, keine Ahnung, wahrscheinlich Nachrichten oder irgendwas, war einfach noch so tagsüber, aber er hatte den irgendwie an und der lief da. Und dann haben wir FaceTime gemacht. Und dieser Fernseher ist halt so groß und so hell und so dominant in diesem Raum, dass es so aussah, als würde er irgendwie in der Disco sein oder so, weil ständig andere Farben in sein Gesicht geworfen wurden. Man sah den Fernseher gar nicht auf dem FaceTime-Call, aber man sah halt das ganze Licht, was ständig in sein Gesicht geworfen wird und dauernd wechselte. So dass man dachte, was, wo bist du und warum ist das so bunt? Aber ja, der Fernseher ist halt, als hättest du da eine riesige Lampe, die dauernd die Farbe ändert. Ich glaube, Das könnte mein Fernseher nicht, einfach davon, dass er viel zu klein ist dafür, gegen den Rest des Raums. Gut, also, nächste Woche, dann würde ich jetzt hier mal in eine Abmoderation einsteigen, wenn ihr nichts mehr habt. Nächste Woche schauen wir Lightyear mit lustiger Katze im Helm von Herrn Buzz. Und natürlich danken wir erstmal diese Woche ganz herzlich, dass der Willems Langzeithörer und beliebter Audio-Kommentarsender endlich mal zu Gast war. Das war überfällig, ja, möchte ich sagen. Und eine perfekte Ergänzung für unsere Sneakpot-Sommerwochen. Hat uns gefreut.
Und wir haben sehr viel über Saarland gelernt.
Ja, nicht nur das. Sehr schön. Aber das auch.
Nein, nicht das.
Genau. Ja. War uns ein Vergnügen und ich hoffe den Hörern auch. Schreibt Kommentare auf sneakpod.de. Das hier war Folge 743 und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir Lightyear besprechen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.